Ja, hallo und herzlich willkommen zur 200. Podcast-Folge. Das ist tatsächlich ein großer Meilenstein. Das war kein Soundeffekt, sondern Martin Grüning, der hier sitzt. Unter anderem, wir sitzen hier gerade in ganz großer Runde. Tatsächlich ist die ganze Redaktion hier anwesend zu unserer großen Jubiläumsfolge. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt können wir einmal kurz alle Hallo sagen.
Hallo.
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 Also Martin, Britta, Urs, Henning, Pia und ich, Ela, wir sitzen hier alle. Und was haben wir heute vor? Wir wissen vielleicht selbst noch nicht so ganz, was jetzt passiert innerhalb dieser Folge. Wir wissen nicht, wie lange wir uns jetzt hier unterhalten. Achtung, es könnte lang werden, denn wir haben uns einen großen Rückblick vorgenommen. Unsere erste Podcast-Folge ist im Jahr 2018 online gegangen. Das ist unfassbar lange her und seitdem ist ganz viel passiert auf der Welt und natürlich auch im Laufen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken, was so in den einzelnen Themenkomplexen des Laufens sich so abgespielt hat. Da hat ja jeder und jede von uns vielleicht so ein Spezialgebiet, wo man sich am besten mit auskennt oder am ehesten mit befasst. Und so wollen wir uns da jetzt ein bisschen durcharbeiten.
Wissen wir eigentlich, an welchem Tag genau die erste Folge erschienen ist?
Natürlich wissen wir das.
Das wissen wir?
Das ist jetzt aber die Abfrage, ne? Quizfrage. Wir machen auch ein bisschen Wissenstest.
Nee. Aber hast du parat?
Ja, das habe ich parat. Am 20. Dezember war das. Das
habe ich schon verraten. 20. Dezember?
Ja, also es war Ende 2018.
Machen wir ein Quiz und ich habe jetzt
voraussetzt. Nein, machen wir nicht. Nein. Okay. War ein Scherz. Okay.
Ach du liebes Bisschen. Ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst. 20. Dezember, warum kamen wir auf die Idee, vor Weihnachten das zu machen?
Naja, so als Weihnachtsgeschenk vielleicht. Und weil man ja über Weihnachten immer ein bisschen mehr Zeit hat, konnte man sich dann da die erste Podcast-Folge anhören, die ja damals auch noch ganz anders aufgebaut waren als heute. Ne? Da hatten wir immer so ganz viele verschiedene Themen in einer Podcast-Folge zusammengemischt. So sind wir irgendwann von abgekommen. Und behandeln ja jetzt eher so ein Thema innerhalb einer Folge dann ausführlicher.
Welche Themen hatten wir in der ersten Folge?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Das weiß ich tatsächlich. Doch, es wurde was vorgelesen, das weiß ich noch.
Vorgelesen?
Ja.
Okay. Wir gehen jetzt einfach jede Podcast-Folge einmal durch, die wir aufgenommen haben.
Ja, das ist gut.
Ja.
Freut sich das Podcast-Studio auch. Sind wir nämlich morgen noch da.
Ich glaube, da werden wir vorher rausgeschmissen.
Okay. Nein, ich weiß, ich glaube, wir haben etwas vorgelesen aus, vermutlich aus Büchern zum Thema Laufen, die uns selbst fasziniert haben oder so. Also jeder musste vermutlich,
ich glaube nur du hast vorgelesen.
Was?
Ich glaube, du hast aus einem Buch vorgelesen und ich habe irgendwas zu einem Lauf erzählt, den ich in dem Jahr gemacht hatte. Das erinnere ich noch.
Meine Güte.
Und ob da noch mehr Themen waren? Ja, wir werden es nachgucken müssen. Also daran merken wir schon, das fällt schwer, sich zu erinnern, was überhaupt im Jahr 2018 passiert ist. Ich habe im Vorfeld mal nachsehen wollen, was so generell auf der Welt eigentlich passiert ist seit 2018.
Oh Gott.
Erschreckenderweise stellt man irgendwie fest, dass in diesen ganzen Jahresrückblicken auch eigentlich immer nur die unschönen Sachen stehen. Ne? Also erspare ich euch jetzt vielleicht zu viel Rückblick, aber 2018 hatten wir noch eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Zwischendrin hatten wir eine Ampelregierung, die ist nun auch nicht mehr da und allein daran finde ich, merkt man so ein bisschen, was für eine lange Zeit das ist und was zwischenzeitlich alles passiert ist. Es gab ChatGPT noch nicht in der Form wie jetzt. Zwischendrin gab es auch eine weltweite Pandemie, die das Leben mehr oder weniger lahmgelegt hat und natürlich auch fürs Laufen große Auswirkungen hatte. Gefühlt für mich auch schon wieder ganz weit weg. Aber letztlich bis heute auch Auswirkungen hat, wo wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. So, wollt ihr noch mehr Rückblick oder wollen wir mit unserem läuferischen Rückblick anfangen? Ich glaube, grundsätzlich ist der schöner.
Da wird es ja dann interessant.
Und erbaulicher.
Ne? 2018 gab es einen tollen Weltrekord im Marathon. Aber da kommen wir gleich sicherlich drauf.
Da kommen wir gleich. Ja.
Nee, wir können jetzt auch direkt damit starten.
Nein. Wir halten uns an deinen Leitfaden.
Welcher Leitfaden? Also mein Leitfaden sagt tatsächlich, dass Martin bestimmt über nennenswerte Rekorde sprechen möchte.
Ja.
Also und du hast da auch einen Zettel mitgebracht, wo du dir
weil es einfach, also tatsächlich, wenn wir über das Thema Leistungssprünge in den letzten 7 Jahren, in denen wir podcasten, reden, dann ist das teilweise unfassbar, was da alles passiert ist. Und deswegen brauche ich auch einen Zettel, weil da so viele Grenzen sich auch verschoben haben. Ela, guck schon.
Ich bin gerade fasziniert. Das ist wirklich ein sehr ausführlich.
Naja, also jetzt ganz zum Schluss ist die 2-Stunden-Barriere im Marathon offiziell gefallen, nachdem sie vorher schon mal in den letzten 7 Jahren in einem Experiment von Eliud Kipchoge die 2-Stunden-Marke unterboten worden ist. Jetzt Sebastian Saave vor wenigen Wochen offiziell unter 2 Stunden. Das hätte 2018 noch keiner gewagt zu prognostizieren, denke ich mal. Also ich nicht. Also jede Menge, soll ich direkt loslegen? Die Frauen sind zum ersten Mal unter 14 Minuten 5000 Meter gelaufen. Das ist was für Nerds, aber krass unvorstellbar. Auch zum ersten Mal unter 29 Minuten über 10.000 Meter. Wie gesagt, Nerd-Talk, aber das sind richtig krasse Entwicklungssprünge und die haben natürlich mit dem Thema zu tun, was vor allen Dingen Urs beschäftigt, nämlich dass sich die Schuh- oder Spike-Versorgung revolutioniert hat, speziell seit 2015, 17 und als wir mit dem Podcast dann eingestiegen sind, 2018 war das in vollem Gange, Thema Carbon und so weiter. Das ist in den, also technologisch hat sich krass viel entwickelt, dadurch auch die Leistung entwickelt. Und die Pandemie hat, weil du es eben angesprochen hast, hat halt in unseren Sport nochmal so richtig einen Bums reingebracht. Also wir haben ja das, weil es unser Tagesthema ist, wir haben das ja engmaschig verfolgt. Während der Pandemie gab es 30% mehr Läuferinnen und Läufer und mindestens ein Drittel ist davon als ambitionierte Läuferinnen und Läufer dabei geblieben. Und das merkt der Sport, der eh im Trend lag jetzt seit, der einzige Trendsport, der immer im Trend lag seit 1970, der merkt das natürlich. Und gerade ganz aktuell geht's ja nochmal so richtig ab. Und es hat sich wirklich in den letzten 7 Jahren, das sind in der Geschichte der Menschheit zwar, ist das gar nichts, aber hat sich doch in unserem Thema hat sich wirklich revolutionär viel getan. Auf jeden Fall.
Bevor wir da gleich nochmal zum Thema Breitensport auch kommen, will ich nochmal auf die Rekorde zurück. Ist das für dich so wie der, keine Ahnung, wie wahrscheinlich jeder weiß, wo er war, als die Mauer gefallen ist. Weißt du noch, wo du bei diesem oder jenem Rekord warst?
Nee, es sind zu viele tatsächlich inzwischen. Wirklich, es jagt ja einen Rekord den nächsten. Und wenn man so die ganze Bandbreite, die sind für mich dann 5 Kilometer bis Marathon nimmt, dann ist das einfach too much tatsächlich. Was ich total krass finde, ist wirklich, ich bin ja in dem Sport seit 50 Jahren, wie wesentlich jetzt in der Entwicklung tatsächlich die letzten 5 bis 7 Jahre, in denen wir podcasten, gewesen sind. Und das hat auch mit dem Vergleich Männer-Frauen zum Beispiel ganz, ganz viel zu tun. Also die Frauen sind, wenn man es so pauschal nimmt, sind inzwischen in den Langstreckenwettbewerben nicht minder leistungsstark, also die Rekorde sprechen noch ein bisschen eine andere Sprache, aber nicht minder leistungsstark als die Männer. Es machen immer mehr Frauen, kommen in den Sport spät genug. Wir haben inzwischen auch bei Wettkämpfen teilweise 50-50 Teilnehmer, also Männer, Frauen. Alles so Dinge, die jetzt tatsächlich erst in den allerletzten Jahren Fahrt aufgenommen haben. Und das ist schon eine krass spannende Entwicklung. Ja, und wir haben das ja auch in allen Podcast-Folgen immer wieder versucht aufzunehmen und verfolgt. Und da sehe ich auch momentan so gar kein Ende. Ich glaube, wenn wir in 7 Jahren hier wieder sitzen würden, dann bin ich schon 70, dann werden wir darüber reden, dass zum Beispiel Frauen und Männer gleich stark sind im Marathon, glaube ich, bis dahin. Also gleich.
Meinst du wirklich?
Ja. Ja, du, hättest du mir vor 7 Jahren gesagt, dass eine Frau unter 2 Stunden 10 den Marathon läuft, der hätte gesagt, never
ja,
ever.
Ja, aber jetzt ist halt, die Frauen sind unter 2:10 gelaufen, also eine, und 2 Männer sind unter 2 Stunden gelaufen in einem regulären Rennen.
Ja.
Das sind 10 Minuten Unterschied. Also der physiologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja nicht zu bestreiten. Und der wird sich auch nicht, also der wird sich vielleicht verkleinern, weil immer mehr Frauen in den Sport drängen und die Spitzentalente dann irgendwann wirklich diese Rekorde laufen, aber dass die gleich schnell laufen, das sehe ich jetzt nicht.
Ich glaube das schon. Ich glaube, dass die absoluten Rekorde sehr wahrscheinlich noch eine leichte Differenz aufzeigen werden. Ich glaube, dass so all das, was momentan gesellschaftlich passiert beim Thema Frauen, und wir sind ja hier in der ersten Welt unterwegs, aber in der Welt, in der die Afrikaner groß werden, ist das noch ein bisschen anders und hinkt das noch hinterher. Wenn die Frauen dort gleichberechtigt auch zum Beispiel, wie nennt man das, gesichtet würden, dann würden wir fulminante Leistungssprünge von afrikanischen Athletinnen sehen, die noch, also sehen wir ja jetzt auch schon, ja, aber die noch viel revolutionärer wären, als sie es heute sind.
Aber Martin, ich glaube, der Punkt ist ja, den du eben gemacht hast, auch der Leistungssprung, weil Ela, du sagtest 2018 bis jetzt, wenn wir jetzt diese Rückschau machen, ne, seit wir mit Podcast angefangen haben, der ist ja revolutionär und du sagtest das eben auch und da pflichte ich dir total bei, das hätten wir 2018 so nicht vorgesehen, ne, also vorhergesehen. Das war ein Leistungssprung in der Elite, der 5.000, 10.000 Meter, der aller Straßendisziplinen im Marathon jetzt sowieso. Kollegen von uns haben es mit der Mondlandung jetzt verglichen, die unter 2 Stunden Leistung, die es jetzt in London gab. Ne, ähnlich die Leistung bei den Frauen sicherlich einzustufen. Und das hätten wir 2018, glaube ich, tatsächlich nicht vorhergesehen. Also es fing so ein bisschen an, da wird es jetzt ein bisschen nerdig, dann so mit 2016 Rio, dann mit den Veränderungen bei den Schuhen, kommen wir sicherlich gleich noch im Detail. Dann 2018 der Weltrekord von Eliud Kipchoge, 2:01:39. In Berlin, ne? Also das zum Beispiel erinnern wir sicherlich noch sehr gut, weil da waren wir beide vor Ort da und haben da mitgefiebert und es war eine Wahnsinnsverbesserung des bestehenden Weltrekords, der über 3 Jahre gehalten hatte von Dennis Kemeto und es war so diese Änderung mit dem Carbon-Zeitalter, aber was parallel dann noch passiert ist, dass also dieser Laufboom so eingesetzt hat, ne? Das ist, glaube ich, so was ganz, was viel Größeres noch für die ganze Laufbewegung, ne? Also die Anzahl der Läuferinnen und Läufer, die da neu dazukamen, die neuen Events, neue Formate, neue Strecken. Der Trailrunning-Trend war damals schon sehr, sehr stark. 2018 ist dann aber noch mehr beschleunigt. Und das waren so Trends, die haben wir damals nicht vorausgesehen, wo wir jetzt aber sagen, wow, was für eine Dynamik ist da in der Laufszene, ne?
Naja, ich glaube, so Zukunftsforschung ist ja auch so ein bisschen einfach irgendwas sagen, irgendwas, was aktuell irgendwie an Bewegung da ist, weiterdenken. Und mit einer Pandemie hat halt keiner gerechnet. Und was die alles bewirkt hat, ne? Dass eben mehr Leute in den Sport kommen, dass die Leute irgendwie in die Natur rausgehen, weil ganz viele Sachen drinnen nicht mehr möglich waren. Und dann so merken, ach, Laufen irgendwie auf dem Trail ist ganz cool. Und dann halt, als es dann wieder losging, alle zu den Trailrennen gestürmt sind. Naja, gut, da konnte man jetzt nicht so mit rechnen, ne? Und es hält halt dann bis heute an. Das ist halt einfach so. Ja, klar, werden wir in 7 Jahren dann hier sitzen und über andere Dinge sprechen. Und wahrscheinlich wird alles nochmal schneller sein. Und irgendwie neue Sachen sind dazugekommen, über die wir heute nicht denken. Aber wenn wir jetzt zurückblicken, die Rekorde haben ja viele Gründe. Und vielleicht wollen wir einfach mal über die Schuhe sprechen. Weil die haben wir jetzt schon mehrfach so angesprochen. 2017 kam der Vaporfly, glaube ich, oder?
Ja, 2016 war eigentlich so das entscheidende Jahr, Olympische Spiele in Rio. Eliud Kipchoge lief zu Gold, war tatsächlich kurz zuvor erst tatsächlich auf die Marathonstrecken gewechselt. Und damals sorgte es für ein riesiges Aufsehen, weil er eben mit diesen Prototypen dieses Nike Alpha Flies lief. Und nicht nur er, sondern die ersten 3 Plätze, also alle Medaillenränge, wurden mit diesem Schuh gelaufen. Und das sorgte natürlich schon für Aufsehen, also nicht zuletzt, weil der Schuh eben auch so aufsehenerregend war. Also bis dahin oder bis damals hatten wir mal gelernt, Wettkampfschuhe sind flach, leicht und ja, reaktiv in dem Sinne, wie wir es damals dachten, aber eben auch flexibel. Ne? Und dieser Vaporfly hatte eine Carbonplatte und der war alles andere als flexibel, der war gar nicht flexibel, der war hart wie ein Brett, aber eben extra speziell geformt, ne? Also hatte diese speziellen Mittelsohlenschäume. Und das war tatsächlich ein Gamechanger. Ne? Also das war dann umso mehr aufsehenerregend, wie gesagt, weil die ersten 3 Plätze damit belegt wurden und weil der Schuh dann 2017 kam dieses Monza-Projekt. Ich glaube, Martin, da warst du sogar vor Ort, als dieses Breaking-2-Projekt von Nike damals initiiert gelauncht wurde, wo Elliot mit zwei anderen Läufern halt auf dem Formel-1-Track von Monza diesen Versuch startete, das erste Mal unter 2 Stunden zu laufen. Ja. Ne? Und da muss man dazu sagen, es ist auch ein bisschen nerdig, aber das war so in den 2010er Jahren, begleitete das die Wissenschaft immer schon so ein bisschen, wird irgendwann die 2-Stunden-Mauer fallen. Ne? Das hat so ein paar Wissenschaftler und es gab auch Buchprojekte dazu schon immer beschäftigt. Und dabei ging es natürlich dann auch um die Schuhtechnologien. Und das war dann wirklich ein Breaking Moment, ne? Dass diese neuen Schuhe dazu kamen, neben anderen Effekten. Aber 2017 warst du dabei, ne?
Ja, das erinnere ich sehr, sehr gut. Ich war einer von den Journalisten, die da eingeladen waren und stand da auf der Ziellinie auf diesem Formel-1-Parcours. Und ich hatte vorher mit einem Schweizer, eigentlich auch Laufspezialisten, Jörg Wirth, Gott habe ihn selig, hatte ich da gestanden und wir hatten uns ausgetauscht und wir beiden waren so gefühlt die Einzigen, die eindeutig gesagt haben, never ever läuft der hier unter 2 Stunden. Und wenn das mal passiert, weiß nicht, was wir gesagt haben, passiert das vielleicht in den nächsten 25 Jahren. Und dann war der ja bis über die 30-Kilometer-Marke auf Kurs unter 2 Stunden und lief am Schluss 2:00:25, 25 mickrige Sekunden über den 2 Stunden und ich habe meinen Mund nicht mehr zubekommen. Mhm. Also das weiß ich noch, ich wurde da Lügen gestraft. Das Ganze genau mit diesem von dir benannten Carbon-Schuh, da war übrigens, den haben wir dann ja auch laufen dürfen. Ich bin dann am nächsten Tag mit dem in Monza noch durch den Park gelaufen, also nicht mit dem Schuh vom Kipchoge, aber mit einem Modell, der war ja noch, da war zwar Carbon, aber der so brutal hart war das Ding noch. Da war noch nichts mit reaktivem Zwischensohlenmaterial. Ja. Das war irgendwie anders verteilt. Ich weiß, ich fand den so zum, kotzen, den Schuh und dachte, wie kann man denn mit 2:00:25 liefern? Und ich erinnere mich noch, da wurde an ihm auch Textil und so vorgestellt und getestet und das war, dieses Shirt hing dem. Ihr könnt euch Fotos angucken, ich übertreibe nicht, wie so ein Kleid nachher, so bis auf die Oberschenkel. Also da hatten sie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ach so,
weil es dann durch das Schwitzen voll gesogen
hat. Wurde das irgendwie immer länger und der zog dann auch zwischendurch mal so in diesem Supertest, zog der so an seinem viel zu langen Singlet, aber die Schuhe waren scheinbar der Hammer und der lief da 2:00:25. Ist einfach völlig verrückt.
Es war also ein bisschen kurios an sich, dass ich meine, es war mutig, dieses Projekt so zu machen und es war ja auch sehr viel Professionelles dabei, aber so ein paar Dinge eben stimmten nicht. Unter anderem die Bekleidung, obwohl die sogar rumexperimentiert hatten im Aerodynamikkanal, ne? Also die hatten im Windkanal Versuche gemacht und dann auch sogar mit so Windableitern und Windabbrechkanten mit an den Schuhen auch Tests gemacht und so. Also ziemlich exotisch alles. Aber du erinnerst dich auch, am gleichen Tag brachte eben Nike dann diesen Schuh auf den Markt. Und das war eigentlich dieser große Coup. Und dann, wir haben es eben schon gesagt, das Jahr später lief er dann mit dem nächsten Modell. Also das Modell wurde dann fortan immer weiterentwickelt. Die Schäume entwickelten sich tatsächlich auch in diesen Jahren extrem weiter. Brooks hat damals schon so mit DNA Amp Versuche gemacht, die super reaktiv waren und riesige Sprünge in der Reaktivität der Schäume machten. Deswegen ist richtig, was du sagtest. Der erste Vaporfly war nämlich noch viel härter als die, die man heute kennt. In 2018 kam dann eben dieser Vaporfly, der mit dem er dann zum Weltrekord gelaufen ist, 2:01:39 in Berlin, was deswegen so sensationell war, weil es eben vorher war es Dennis Kimetto mit 2:02:54 in Berlin gelaufen, genau. 2014 mit einem Adidas Adios 2 damals. Ein Schuh, weiß ich noch, den haben wir, hast du auch, Henning, geliebt. Das waren mit diesem weiterentwickelten Boost-Material.
Aber wenig davon.
ETPU, sehr dünn, genau. Also für heutige Verhältnisse unglaublich hart und direkt, der Schuh. Aber eben eine ganz andere Schuhtechnologie. Der Schuh wog damals, der Kimetto-Schuh, der wog so bei 227 Gramm. War also echt an heutigen Verhältnissen sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen wollen wir dann gleich den Sprung machen zu dem Save-Schuh von dem Lauf, den du eben erzählt hast, ne, Martin?
Ja, ich wollte nur sagen, davor waren die Schuhe, so wie Kimetto sie trug, eigentlich seitdem es das Laufen als Marathon Wettkampfsport gab. Also möglichst dünnes, ne? Korrigier mich, möglichst wenig, natürlich. Also man wollte möglichst Gewicht sparen, flexibel. Dünne Sohle,
ja.
Sehr flexibel der Schuh. Und so waren die über Jahrzehnte. Und deswegen ist das, was eben dann das in den letzten Jahren passiert ist, so revolutionär eigentlich.
Also ob Bowerman oder Dassler, all diese diese Schuh-Gurus, die, das waren die Philosophien, der Schuh muss leicht sein, ne, und flexibel. Und das
war
dann
gleich Pia einmal wecken. Ja. Weil Pia war dann noch nicht geboren, als wir den ersten Podcast gemacht haben.
Nee, aber tatsächlich sensationell, weil die vorigen 5 Weltrekorde waren alle mit Adidas-Schuhen gelaufen worden. Damals auch Kimetto, Gebre Selassie und so. Und dann kam Nike, ne? Also das war ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Historic Talk, aber es war schon so wham, ne? Weil dann in der Folge waren es die Vaporflies und ich weiß noch so in dieser Diskussion, die wir dann auch hatten, 2018, 19, 20, da wollte jeder damals mit so einem Alphafly laufen. Und der wurde dann in den Markt eingeführt. Übrigens auch da die Schallmauer durchbrochen. Bis dahin kosteten Laufschuhe immer so bis 200 Euro. Dann kam der Vaporfly, dann der Alphafly mit 250, später 280 Euro auf den Markt. Die Preise explodierten. Manche Händler, die den Schuh kriegten, freuten sich. Aber es gab tatsächlich einen Run auf diese Modelle und ähnlich wie heute bei dem Evo 3-Schuh von Saave, der mittlerweile für Tausende von Dollar gehandelt wurde, war es damals der Vaporfly, der auf dem Schwarzmarkt dann für 5.000 Dollar gehandelt wurde.
Du, da muss ich mal ganz kurz Urs fragen, wo ist der Schuh eigentlich? Wir hatten eine Kleinanzeige.
Weggeschlossen, genauso wie der erste Vaporfly, den habe ich tatsächlich noch, aber der Evo 3, steht bei uns in der Redaktion.
Urs kleines Archiv. Ja. Ja, der Nike-Schuh oder die Nike-Schuhe waren halt wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Da gab es ja dann auch noch Profis, die halt eigentlich bei, ich sage jetzt mal Adidas, Brooks, wo auch immer unter Vertrag waren und dann halt trotzdem den Nike getragen haben und ihn irgendwie angemalt haben, damit sie diesen Schuh halt tragen können, damit sie den Nachteil ihrer eigenen Schuhe nicht haben.
Gab's diesen einen berühmten Fall des Adidas-Athleten, der den Schuh dann überpinselte,
den
Vaporfly,
man saß halt
aber dann tatsächlich seine Bestzeit um 5 Minuten verbessert hat.
Also das war halt schon wirklich so, dass die Schuhe unglaublich viel ausgemacht haben und inzwischen hat ja jeder Hersteller entsprechende Modelle und na gut, jetzt ist Adidas halt gerade mit dem Männerweltrekord ganz, 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 ganz oben angekommen. Also gucken, was
das müssen wir vielleicht gerechterweise jetzt nachschieben. Ne? Also jetzt die letzten Weltrekorde, Männer wie Frauen, auch Tix Assefa, zum zweiten Mal Weltrekord gelaufen, jetzt in London auch. Erst in Berlin 23, ne? Mit dem Evo 1 und jetzt in London Women's Only Weltrekord gelaufen mit dem Evo 3. Und momentan ist es Adidas, die da auf den internationalen Podien vorherrschen, aber es hat sich gemixt. Ne? Also wir haben jetzt in London, Richie Ringer ist mit Essex gelaufen und 7 der 10 ersten Athleten waren mit Essex ausgerüstet. Also mittlerweile ist das sehr viel mehr verbreitet und wir haben es ja mal, jetzt gucke ich dich an, tatsächlich dieses Jahr haben wir 15 verschiedene Hersteller mit Carbon-Schuhen schon bei uns in der Schuhtestkartei. Also das hat sich tatsächlich demokratisiert und sind eben auch ja nicht nur die Wettkampfmodelle, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen können, sondern auch die vielen Trainings- und Trailschuh- und anderen Schuhmodelle mit Carbon.
Ich finde übrigens, dass du eben gesagt hast, Women's Only Rekord ist auch so ein Ding, was so in den letzten Jahren immer mehr geworden ist. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Ich finde das völlig überflüssig. Also der Weltrekord der Frauen steht bei unter 2:10. Das ist in einem Mixed Race, wo Männer und Frauen zusammengelaufen sind. Ja, und? Also klar, die hat natürlich auch einen männlichen Tempomacher dann genutzt. Ja, und? Ich finde es doof, dieses. Das ist jetzt auch so ein Phänomen der letzten Jahre, dass man das dann so trennt. Ich finde das irgendwie überflüssig, ehrlich gesagt. Gut, bei dem Frauenweltrekord kommt jetzt noch dazu, dass die Weltrekordlerin inzwischen des Dopings überführt worden ist. Aber das ist dann sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Aber findet ihr Women's Only, die Women's hier, findet ihr das gut oder?
Ich finde das gut. Ja? Also ich finde vor allem die Unterscheidung mit dem Pacemaker oder der Pacemakerin dann in dem Fall, finde ich schon entscheidend, ob man in einem Rennen läuft und einen Pacemaker hat, der einen bis ganz zum Ende begleiten kann oder eben nicht. Und es ist ja im gemischten Rennen so, der Erste, der reinkommt, ist halt ein Mann. Mhm. Ne? Und da ist schon die Aufmerksamkeit drauf. Und bei der ersten Frau laufen halt die Männer auf den Plätzen. Ja, es ist schon klar, da ist auch die Aufmerksamkeit.
Ja, ein getrennter Zielkanal aufgemacht auf jeden Fall. Also bei einer guten Veranstaltung ist da schon ein Fokus drauf, dass dann auch die erste Frau entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, finde ich schon. Aber ja.
Also ich finde, wenn man an der Strecke steht, ist es so, also ist auf dem Mann, auf dem ersten Mann schon die meiste Aufmerksamkeit.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, auch gut, einfach um auch so, also gerade auch mit den weiblichen Pacemakern, um so ein bisschen da vielleicht den Zusammenhalt und dieses, ist, glaube ich, nochmal einfach eine andere Message, wenn dann weibliche Pacemaker, anstatt dass dann die erste Frau von den Männern quasi so durch das Rennen gezogen wird, mehr oder weniger. Also ich finde das auch, wäre da auch eher bei Britta, ich finde das auch eigentlich ganz gut.
Ich finde es vom Inszenierungseffekt, also um da anzuschließen, ja, tatsächlich auch ganz interessant oder gut tatsächlich, weil das hat man jetzt, in London war natürlich auch dankbar, weil das wirklich ein Rennen war, ne? Also ein Dreierspitze im Frauenrennen, also eine bessere Dramaturgie hätte man sich eigentlich nicht wünschen können. Und wir hatten immer wieder mal in den letzten Jahren die Fälle, gerade hier in Hamburg übrigens, wo die Fernsehübertragung dann verpasst hatte, letztes Jahr dann die Frauensiegerin einzufangen. Das würde natürlich dann bei einem Women's Only Rennen nicht passieren. Sorry, ich hatte dich.
Ich bin da ein bisschen weniger entschlossen, also um noch meine Meinung kundzutun. Ich finde es auf der einen Seite gut, was so die Botschaft und die Signalwirkung angeht. So, es läuft dann auch wirklich eine Frau als Erste durchs Ziel. Und auf der anderen Seite finde ich immer so dieses, wenn man drüber reden muss, dass es Unterschiede gibt, dann ist ja keine Gleichberechtigung da in dem Sinne. Und dann geht es mehr ums Geschlecht als um die tatsächlichen Zeiten, die aber auch aus anderen Gründen auseinanderliegen. Ich frage mich dann eher so, ob es nicht irgendwann gerechter ist, wenn auch der schnellste Mann dann irgendwie einen Pacer kriegt und das vielleicht irgendwann ein Roboter ist. Nochmal ein ganz anderes Thema. aber da sind wir jetzt schon wieder bei der Zukunft. Nein, also ich bin da immer so unentschlossen diplomatisch und finde, es gibt für beides irgendwie Argumente, das doof zu finden, aber es auch abzufeiern, dass da einfach eine Frau als Erste, als Allererste mit all der Aufmerksamkeit durchs Ziel laufen darf. Und ja, das finde ich dann schon sehr, sehr gut.
Ich glaube tatsächlich, dass es ein Aspekt ist, der sich in den nächsten Jahren sehr stark ändern wird, weil Martin, du hast es eben angedeutet, in Amerika ist es bereits so, bei vielen großen Lauf-Events, egal ob Marathon oder andere Events, dass die Teilnehmerfelder mehrheitlich mit Frauen besetzt sind. Und bei vielen Marathons tatsächlich auch, was hier in Europa noch nicht so ist. Ne? Also wir haben bei den Halbmarathons schon den Effekt, also gerade bei den ganz großen Events, dass da die, also jetzt der größte jetzt in Berlin zum Beispiel, die haben 46% Frauenanteil, stark gewachsen in den letzten Jahren. Und bei den Marathons-Events ist es auch gewachsen, ist aber noch nicht so stark. Aber wir sehen jetzt bei den Analysen der Zahlen zum Beispiel im letzten Jahr, dass die in der Zielgruppe, die am stärksten wächst, das ist die der 20- bis 30-Jährigen, die tatsächlich auch teilweise bei den großen Events am stärksten vertreten sind, dass da mehr Frauen am Start sind als Männer. Ja, das war zum Beispiel Frankfurt letztes Jahr oder München oder Berlin, da war das so. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein großer und wichtiger und, finde ich, sehr erfreulicher Wandel, der eingesetzt hat. Früher war Marathon immer, wir haben über Jahrzehnte, hatten wir immer so diese Durchschnittszahlen berechnet. Es war bei ganz vielen großen Events lag das Durchschnittsalter immer so bei 38. Und das geht jetzt momentan in 5-Jahres-Sprüngen runter. Ne? Also in großen Marathon-Events, da ist das Durchschnittsalter über alle Läufe hinweg gesehen schon bei unter 30 Jahren.
Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, früher, also auch als ich irgendwie angefangen bin zu laufen, da bin ich angefangen zu laufen, aber habe überhaupt niemals daran gedacht, einen Marathon zu laufen. Also völlig verrückt, irgendwie so weit zu rennen und bin 5 oder 10 Kilometer Rennen gelaufen, irgendwann auch mal einen Halbmarathon, aber Marathon war halt, also dafür musste man schon irgendwie lange Jahre gelaufen sein und auch mehr oder weniger erfolgreich auf kürzeren Distanzen, bis man mal gedacht hat, irgendwie, vielleicht laufe ich mal so einen Marathon. Und das hat sich, glaube ich, schon total gedreht.
Auf jeden Fall. Also nicht nur bei Männern. Ich glaube, Männer waren da schon immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal positiv, selbstbewusster oder haben sich überschätzt, je nachdem, wie man es ausdrücken müsste. Einfach gesagt, okay, dann laufe ich halt mal einen Marathon, wird schon nicht so schlimm sein oder so. Aber inzwischen sehen wir das Auch bei anderen Distanzen. Also ich habe irgendwann mal gesagt, so was heute oder was früher der Marathon ist, sind heute irgendwie Ultra-Trails. Also alle laufen irgendwie gefühlt Ultra-Trails. Diese ganzen Trail-Veranstaltungen können sich nicht mehr retten vor Teilnehmern. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob man irgendwie einen Marathon auf der Straße läuft oder irgendwie einen Ultra-Trail im Gelände, wo man im Zweifel doppelt so lange zeitlich gesehen unterwegs ist, ne? Und da stürmen die Leute einfach hin, teilweise ja die ganzen Großstädter, das ist ja auch so ein Trend, dass das Laufen jünger wird, weiblicher wird, irgendwie auch urbaner wird. Und die machen dann auch irgendwie bei diesen Trailrennen, nehmen sie teil, obwohl sie im Zweifel noch nie auf Trail gelaufen sind vorher. Also das habe ich in den letzten Jahren bei fast allen Trail-Veranstaltungen, wo ich unterwegs war, gesehen, dass da dann irgendwelche auch Crews unterwegs waren. Das ist auch so ein Trend der ja, letzten Jahre und jetzt nochmal verstärkt anhält, dass die Leute sich zusammentun, wie auch immer. Früher war es der Lauftreff, dann der Laufverein, heute sind es irgendwie Laufcrews. Und die fahren dann geschlossen zum Zugspitz Ultra Trail, laufen da den Mittenwald Trail oder den Leutasch Trail. Das sind dann 40 oder 60 Kilometer. Aber die waren vorher noch nie im Gelände laufen. So, ne? Und das ist dann für die das Erlebnis und es ist irgendwie cool, aber ja, hätte man sich früher, bin ich ganz bei dir, Britta, hätte man sich früher halt nicht getraut. Da hat man sich so langsam an die Distanzen irgendwie herangewagt und heute ist das irgendwie, man sieht das wahrscheinlich bei Social Media oder bei YouTube, coole Bilder, coole Videos, hat da Bock drauf und macht dann einfach und da wird man nicht so rangeführt. Ich meine, bei Martin in der Generation war es noch ganz, ganz anders, da ging es nur über den Leistungssport, ne, da ist man irgendwann, wenn man Marathon gelaufen ist, dann ist man vorher schon 5.000 und 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen und irgendwie die allerschnellsten sind dann nur Marathon gelaufen. Die Zielschlusszeiten waren kurz. Heute gar nicht mehr vergleichbar. Mhm. Und heute ist Marathon, Ultramarathon im Zweifel auch, ist total demokratisiert, kann jeder daran teilnehmen. Die Zielschlusszeiten werden immer offener, sodass möglichst niemand ausgeschlossen wird.
Ja, wir wollen ja eigentlich einen Rückblick nicht über die letzten 50 Jahre schlagen, sondern über die letzten 7 Jahre. Aber da ist dieser Trend extrem augenscheinlich. Ich glaube, er hat sehr viel auch mit Social Media zu tun, dass es immer höher, schneller, weiter sein muss für die Bilder, für die Stories, für die Geschichten, die man dort auch den Menschen erzählen will. Und da bietet sich der Trail wunderbar an. Erstens, weil es tolle Aufnahmen sind. Der Sport in der Natur, der ist schön. Und zweitens, man wird zeitlich gar nicht bemessen. Also beim Marathon, da gibt es immer so den Vergleich, wie schnell, den gibt es ja immer noch, wie schnell bist du denn im Marathon gelaufen? Und auf dem Trail kann überhaupt niemand mit irgendwelchen Zeiten was anfangen. Das heißt, ich bin auch durchaus in der Lage, gefeiert zu werden, wenn ich das mit ganz vielen, was ich voll okay finde, mit ganz vielen Gehpausen und oder überhaupt Pausen, Verpflegungspausen und so geschafft habe. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Phänomen. Aber den Seitenhieb muss ich jetzt natürlich loswerden. Der hat jetzt mit dem nichts zu tun, nur ich muss es hier unterbringen. Wenn ihr in 7 Jahren wieder zusammensitzt, dann wird das passieren, was ich die ganze Zeit schon sage. Doch, doch. Dann wird der Zugang in die
Wald
Natur...
Der Wald wird verboten,
ja,
wir dürfen nicht mehr
der
raus.
Der Zugang in die Natur, der wird dann geregelt werden. Da kriegst du so Slots, wo du dann mal in die Berge darfst. Und ich finde das voll okay und genau richtig. Und dafür wird es in den urbanen Bereichen, also in den Innenstädten, wird es dann so Slots geben, wo keine Autos mehr fahren dürfen und dann wieder Fahrradfahrer, Läuferinnen, Spazierer und so dann die Autostraßen nutzen dürfen. Das kommt auf jeden Fall. Die Natur
ist bedroht.
Lass uns
darauf jetzt gar nicht eingehen.
Doch, 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 wird kommen. Und das Trailrunning wird dann einen brutalen Cut bekommen. Was ich dann einerseits schade finde, andererseits aber auch richtig finde.
Aber wir wollen ja nicht in die Zukunft blicken, sondern einen Rückblick machen,
ja,
so
danke.
Wie du das gerade eben selber gesagt hast. Und da ist tatsächlich der Trail-Lauf-Trend ein ganz, ganz großer. Und einen Trend möchte ich da auch noch unterbringen. Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich habe eben schon Ultra angesprochen, Backyard-Ultras sind ja auch unglaublich im Trend, schießen überall aus dem Boden. Ist eine Veranstaltung, wo man, wie weit ist eine Runde?
6,7
Kilometer pro Stunde laufen muss. Jede Stunde beginnt quasi das Rennen sozusagen von neuem. Man muss wieder auf die Runde und wer es halt nicht innerhalb einer Stunde schafft, ist eben raus. Und wenn man da sich mal anschaut, wo der Rekord inzwischen ist, bei irgendwie mehreren Tagen, 3-4 Tage. Ich habe es inzwischen gar nicht mehr im Blick, weil es auch ständig verbessert wird. Das ist total wahnsinnig. Und da nehmen auch Leute dran teil, die relativ jung im Laufen sind. So 1-2 Jahre, die haben, keine Ahnung, Ende Corona damit angefangen und ist ja auch cool, dass die laufen und dann machen die halt bei so einem Backyard-Ultra mit und rennen da Stunde um Stunde um Stunde um Stunde. Das Ganze produziert natürlich auch unglaublich krasse Bilder, krasse Geschichten. Letztes Jahr war es mit Kim Gottwald ja so, dass er da ziemlich groß wurde, weil er gemeinsam mit einem anderen einen Backyard-Ultra in Texas gewonnen hat und das medial bei Social Media irgendwie durch die Decke ging, Aufrufzahlen erreicht hat, die einfach wahnsinnig sind. Dann hat er inzwischen sein eigenes Event hier in Deutschland veranstaltet, wo dann auch ganz viele prominente Influencer unterwegs waren und da mitgerannt sind. Und das ist wirklich so ein Trend, wo alle irgendwie mitrennen. Ich glaube, von uns hat es noch niemand gemacht.
Ich wollte gerade fragen, wer in dieser Runde hat schon mal
Ich hätte gemacht? Mal richtig Bock. Ich war letztes Jahr zu einem angemeldet. Das hat dann leider bei mir zeitlich nicht gepasst. Aber ich glaube, grundsätzlich liegt mir das bis zu einem bestimmten Punkt, weil irgendwann habe ich dann keinen Bock da, mich durchzuquälen. Und das ist es dann irgendwann, wenn man sich das anschaut. Um so ein Ding zu gewinnen, einen gut besetzten Backyard Ultra zu gewinnen, ist man eben 3 Tage unterwegs, ohne Schlafen. Also man kann so Powernaps machen, weil man, jetzt sagen wir mal, man läuft diese 6,7 Kilometer in 45, 50 Minuten. Dann hat man eben 10 Minuten Zeit zu essen, irgendwie sich umzuziehen, kurz zu nappen und dann muss man ja schon wieder los. Und ich glaube, das ist witzig für 10 Stunden, vielleicht auch noch für 24, wenn man, wie ich, irgendwie ultra Läufer ist, aber danach, ich weiß nicht.
Es ist natürlich auch deswegen so ein Hype, weil es bringt eigentlich Zeitgeist zusammen. Es ist was Extremes. Es lassen sich wahnsinnig gute Bilder dort kreieren. Und selbst wenn du nur, das schaffen ganz viele, 4 oder 5 Mal so eine Runde schaffst, dann kannst du da schon ganz schön was erzählen. Also deswegen passt das wunderbar. Und Kim ist grandios, was seine eigene Inszenierung angeht. Das ist richtig toll, wie der unseren Sport Laufen dem eine Reichweite geben kann. Rein sportlich gibt es natürlich ganz viele tatsächlich, die viel besser performen als der Kim. Aber er weiß das eben richtig anzupacken, die richtigen Tricks kennt er so, um das Thema zu hypen, und das ist eigentlich auch wunderbar. Ich muss eine Geschichte loswerden. Ein Freund von mir, der funkte mich zuletzt per WhatsApp an: Du, kannst du meinem Schwiegersohn einen Trainingsplan machen? Der möchte gern von Neuss, das ist am Niederrhein, nach Köln laufen. Ich frage, wie viel läuft der denn? Also warum will der das machen? Das sind so knapp 40 Kilometer. Warum will der das machen? Ja, der folgt Kim Gottwald und Ada Sachi. Der läuft bisher gar nicht, aber der will irgendwas Extremes machen. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, das ist cool. Besser als wenn er kifft und säuft.
Es ist, glaube ich, schon so dieses Event-getrieben. Also es muss jetzt gar nicht irgendwie sowas Extremes sein, sondern irgendwie. Ein Halbmarathon ist ja auch irgendwie, also ich finde so, was man auf Social Media, ich bin jetzt nicht so viel da, aber also wie viele Halbmarathon-Finisher-Postings man irgendwie so sieht, ist schon deutlich mehr geworden. Und ich glaube, das treibt dann auch Leute an, die sagen irgendwie, ach, jetzt ist hier in Hamburg Halbmarathon, da möchte ich zumindest irgendwie die Staffel mitlaufen. Und ich hatte 2 Freunde, eine Freundin, einen Freund, die sind in der Staffel gelaufen und irgendwie ein paar Wochen vorher fragte mich dann die Freundin und sagte, du, sag mal, ich muss irgendwie die 12,1 Kilometer laufen und ich schaffe immer nur 8, ich komme überhaupt nicht weiter. Fehlten so kleine Tipps irgendwie wie, ja, guck, dass deine Energiespeicher vorm Lauf genügend gefüllt sind, dass du irgendwie ein paar Stunden vorm Lauf was gegessen hast und trink sonst unterwegs was. Lauf nicht zu schnell. Also irgendwie so Basic-Tipps, wo wir denken, okay, die stehen bei uns in jedem Einsteiger-Artikel. Aber das hat total geholfen. Und der andere Freund kam dann das nächste Mal, als ich ihn gesehen hatte, total humpelnd an und sagte, ah, er ist auch in der Staffel mitgelaufen, hat die längste Strecke gemacht, ist 3 Wochen vorher angefangen mit dem Training und war dann natürlich irgendwie nach 16 Kilometern ja verletzt. Also das ist dann so die Kehrseite, dass man sagt, okay, ich will jetzt dieses Event unbedingt machen und das Finish und die Medaille und irgendwie die Stimmung ist ja auch toll. Nur wenn man das halt, wenn man sich so darauf fokussiert, dann darf man eigentlich nicht das ordentliche Training vorher vergessen.
Ja, man hat's halt überstürzt, ne? Man hat halt gedacht, alle laufen irgendwie Marathon und Ultramarathon, dann werde ich ja wohl irgendwie im Zweifel 15 Kilometer bei der Staffel laufen. Mhm. Und das ist halt, ja, manche können das, weil sie irgendwie andere Voraussetzungen haben, weil sie im Zweifel andere Sportarten machen, da groß geworden sind. Aber wenn du halt aus der kalten Hose im Zweifel noch mit körperlichen Wehwehchen anfängst zu laufen, dann ist es halt unglaublich belastend. Und um nochmal kurz auf Kim Gottwald zu sprechen, das wollte ich eben noch anmerken, er hat jetzt einen Ermüdungsbruch. Mhm. Also ist jetzt vor ein paar Wochen in Texas diesen Backyard Ultra gelaufen, hat diesmal nicht gewonnen, anders als im Jahr zuvor. Und jetzt hat er einen Ermüdungsbruch, so. Weil es natürlich extrem krass einfach ist. Marathon ist schon krass.
Ja, deswegen, danke Britta, dass du es erwähnt hast, deswegen gibt's ja uns. Wir sind ja die Plattform, und das ist ja auch so ein bisschen Ansinnen unseres Podcastes eigentlich. Wir sind ja die Plattform, die jede und jeden ansprechen wollen, der sich in unserem Sport findet, ob schnell oder langsam, ob Mann oder Frau, divers, egal. Ist ja so mein Spruch, dick, dünn, groß, klein, wurscht. Wir wollen für jeden die Plattform sein, über die man sich zu unserem Sport informieren kann. Und ich glaube, was oft verkannt wird, was leider oft genug untergeht, getragen wird der Sport von den Abertausenden, ja es sind Millionen ja sogar, in Deutschland alleine, die keiner sieht, für die sich eigentlich keiner interessiert, die nirgendwo irgendwas posten und trotzdem Spaß am Laufen haben. Und ich denke, das ist auch so unser Ding, dass wir das weiter forcieren müssen und wollen. Wir sind natürlich als Medienmarke, brauchen wir auch Geschichten, müssen wir auch Geschichten über die Kim Gottwalds, finde ich auch toll. Also meine ich ernst, schade jetzt, dass er einen Ermüdungsbruch hat.
Das ist halt Inspiration für viele. So.
Genau, müssen wir weiter auch treiben, aber grundsätzlich finde ich, ist das auch für uns in dem Podcast immer so Programm, dass wir versuchen, allgemeine Themen auch unterzubringen. Ich kann mich gut daran erinnern, übrigens, um nochmal so zu der Podcast-Geschichte zu kommen, 2018, wie der damalige Geschäftsführer gesagt hat, Podcast, nee, das ist gerade, das geht gerade stark zurück. Also das hatte jetzt einen Hype, bloß nicht Podcast machen, war wenn ihr euch erinnert. Anders. Wenn ihr euch erinnert, also das war so, und wir haben gesagt, ja, aber bei Runner's World, wir machen auf jeden Fall weiter Podcast, weil wir selbst Spaß dran haben.
Ja, allein die schiere Anzahl von 200 Folgen zeigt ja, wie vielschichtig das Thema ist. Und das Thema ist nie auserzählt, sondern kriegt immer neue Wendungen, ne? Also auch immer neue Facetten. Du sagtest eben mal, Laufen wird demokratisiert, ne? Und mich fasziniert das eigentlich jetzt auch im Rückblick dieser letzten 7 Jahre, dass das Laufen ganz neue Definitionen bekommen hat. Mhm. Und das eigentlich das Laufen, was wir für so die einfachste Fortbewegungsform, die natürlichste und menschennaheste Fortbewegungsform, dass die so viele Leute fasziniert. Also uns muss man nie dazu faszinieren oder so, aber jetzt kommen ganz viele Leute dazu aus den unterschiedlichsten Ecken mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Viele sicherlich Social Media motiviert oder von irgendwelchen Vorbildern, aber ganz viele andere auch, die damit gar nichts zu tun haben. Na, also wir hatten das jetzt bei der Analyse Anfang des Jahres der User-Gewohnheiten auch wieder, wo wir die Zahlen gesehen haben, also jenseits dieser Trends mit Social Media, 75% all derer, die laufen, laufen allein. Ne? Es sind ganz viele, oder dieses Motiv, dieser Antrieb zu laufen, kommt bei den allermeisten wirklich aus sich selbst heraus. Und das finde ich so faszinierend, dass das in den letzten 7 Jahren so gewirkt hat. Ne? Plus eben diese Konnotation, die Verbindung mit Social Media auch, dass man sich tatsächlich auch durch Social Media zum Laufen eigentlich verabredet. Also eigentlich so ein Gegenentwurf. Ne? Also in Social Media ist man zwar eine Community, ist aber nicht zusammen, aber beim Laufen trifft man sich in Persona, ne? Und ist dann da zusammen. Und es ist eigentlich wie eine ja spiegelverkehrte Ergänzung zu Social Media. Also da trifft man die Real People und läuft zusammen und trifft sich. Und macht eigentlich genau den Gegenentwurf zu dem, was man bei Social Media macht. Ne?
Wobei ich da noch sagen möchte, ich finde, man sieht auch erstaunlich oft Leute, die dann aber irgendwie zusammenlaufen und halt auch nicht, weil sie dann eigenen Content machen. Also müsste es jetzt irgendwie Kopfhörer tragen, ja, oder auch Content produzieren, während sie einen Marathon laufen. Also ist mir jetzt beim letzten Marathon
dermaßen
aufgefallen, dass so viele Leute
zwischendrin... Ela ist Hamburg gelaufen, Marathon.
Das ist richtig. es war hier in Hamburg. Und
checkt mal ihre Zwischenzeiten.
Total viele Leute sind einfach mit ihrem Handy in der Hand gelaufen und haben Aufnahmen vom Feld.
Ich finde es ganz schräg.
Würde ich gar nicht spektakulär finden. Das würde ich gar nicht filmen wollen.
Na, die waren so stolz drauf.
Ja, oder? Irgendwie schon. Oder auch telefonieren während des Laufs. Also finde ich ein erstaunliches Phänomen einfach. Dieses ganze Content-Social-Media-Ding.
Ja, für viele ist halt die Außendarstellung enorm wichtig. Ne? Also die haben im Zweifel ihre Vorbilder bei Social Media, denen sie dann nacheifern. Sie wollen da auch irgendwie aktiv sein. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen, aber im Wettkampf ist es dann, also da ist es dann bei mir, da ist es dann vorbei. Also witzigerweise ist ja Prinzess Maike Lea, ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißt, Maike Lea Nitsch. Maike Leach?
Bestimmt. Egal. So.
Eine sehr, sehr gute Läuferin, die ist in Hamburg jetzt auch mitgelaufen, aus Spaß, also irgendwie knapp unter 3 Stunden war, glaube ich, ihr Ziel. Sie kann 2:40 laufen, also diese 20 Minuten, die sie da langsamer gelaufen ist, das ist dann entspannt. Das muss man auf dem Niveau einfach so sagen. Sie ist mit Handy gelaufen, tut sie, glaube ich, sonst im Wettkampf auch nicht. Man hat sie nur da irgendwo, überall ist sie, wenn sie an mir vorbeigelaufen ist, hatte sie irgendwie ihr Handy in der Hand und hat irgendwie wild Stories gemacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde es im Wettkampf jetzt nicht tun. Aber sie hat damit wahrscheinlich ihre hunderttausenden Follower am Ende begeistert. So.
Pia, wie siehst du das? Du bist die Jüngste von uns, deswegen unterstelle ich dir
jetzt einfach das Handy weg.
also ich muss sagen, ich finde, dass gerade durch Social Media und ich habe euch ja jetzt da ein bisschen zugehört, so eine Realitätsverzerrung stattfindet. Und dass es natürlich ganz viele positive Seiten hat, in dem Sinne, dass man viele Leute ans Laufen ranbekommt und Laufen irgendwie so ein Riesentrend geworden ist und man sieht das überall, dass man eben auf der anderen Seite aber auch dann das Gefühl hat, alle laufen und alle laufen sofort einen Halbmarathon und sofort einen Marathon, wo wir dann auch wieder so ein bisschen bei diesem, was du erzählt hattest, Britta, die Geschichte mit so Ermüdungsbruch, was jetzt zum Beispiel Kim Gottwald hat oder so, dass es so sehr normalisiert ist, sofort einen Halbmarathon zu laufen, sofort einen Marathon zu laufen. Und sobald man Social Media öffnet, sieht man, okay, XY hat jetzt gestern Marathon gemacht. Manche posten dann, ich bin jetzt Sonntag mal eben Marathon, einfach nur so aus Spaß gelaufen. Und ich finde das total toll als Läufer, dass das irgendwie, und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so dadurch, also getrieben, was man so für ein Feed hat irgendwie auf Instagram. Einem werden ja auch unterschiedliche Sachen angezeigt. Aber ich nehme so wahr, dass man eben sehr viel gerade Laufsport auf Social Media sieht gerade. Und das ist toll, aber ich glaube, dass das ganz viele Leute auch unter Druck setzt. Dann eben nicht, weiß ich nicht, ich habe auch Freundinnen, die fangen irgendwie an mit dem Laufen oder gehen mal ab und an mit mir eine Runde laufen und sind dann aber immer direkt so, nee, ich will gar nicht mit dir laufen, das ist mir viel zu schnell. Oder ich habe da irgendwie, dann hast du gar keinen Spaß, wenn wir langsam laufen oder so. Die, glaube ich, dann so davon ausgehen, wenn sie anfangen wollen zu laufen, dann muss man sofort irgendwie Kilometer machen und Zeiten laufen. Und da geht vielleicht ein bisschen das verloren, was Laufen ja eigentlich ausmacht. Und was du eben auch gesagt hattest, Urs, dass es so die einfachste Art der Fortbewegung ist. Und eigentlich schön ist, um jeden Kilometer, den man so Strecke macht und den man irgendwie so, sich einfach in der Natur bewegt. Und da war mir auch so zu diesem Trailrunning, hatte ich gerade auch so einen Gedanken, dass das ja jetzt so groß im Kommen ist, vielleicht auch so ein bisschen diese Anti-Social-Media-Bewegung oder so ein bisschen als Gegengewicht dazu dieses in die Natur raus, was man ja auch in anderen Bereichen gerade sieht, jeder ist irgendwie am Handy und vielleicht ist Trailrunning deswegen auch ein Ding, weil es eben nicht ich laufe in der Stadt, in meinem Habitus, in dem ich mich sowieso bewege, sondern ich habe vielleicht viel mehr den Drang noch in den letzten Jahren rauszukommen, in der Natur zu laufen und irgendwie so ein bisschen wieder mehr naturverbunden zu sein und so ein bisschen mal das Handy wegzulegen, dass das vielleicht so daherkommt.
Und weil du geile Bilder für Social Media auf dem Trail das produzieren auch, kannst.
Ja.
Also wahrscheinlich ich glaube, beides. Ja. Also während Corona war es ja einfach, es gab keine anderen Möglichkeiten. Viele sind dann eben in der Natur gelaufen, fanden das cool, hatten auch die Zeit dafür, irgendwie Kurzarbeit, was auch immer. Und jetzt sieht man ja, wie du schon sagst, überall diese Bilder auch vom Trail laufen. Irgendwer muss sie ja produzieren. Also gibt es ganz viele, die auch beim Trail laufen das Handy irgendwie am Start haben und mit der GoPro filmen und was auch immer. Was ja auch voll okay ist, kann man ja machen. Ich glaube nur, dass es ganz oft nicht so den einen Beweggrund gibt. Also die Joggingbewegung, das war hauptsächlich getrieben durch Gesundheit, oder? Abnehmen, besser fühlen.
Ja, und in der Entwicklung genau so.
Genau. Ja. Davor gab es den Leistungssport und heute gibt es wahrscheinlich mannigfaltige Gründe, warum die Leute laufen. Die einen wollen einfach nur flexen, weil geil, ich kann Marathon laufen, jeden Tag 2 Stück oder so. Und die anderen laufen wirklich, um sich wohlzufühlen. Die andere laufen, weil sie den Kopf frei bekommen wollen. Und andere richtig aus Leistungssportgedanken. Es ist ja das Coole beim Laufen, dass du es machen kannst. Alle Welt läuft, Millionen Menschen in Deutschland laufen, aber alle haben irgendwie einen anderen Zugang dazu, einen anderen Beweggrund, das zu machen, andere Ziele, ein anderes Bewusstsein dafür. Und das kann ja auch wechseln. Also bei mir wechselt das auch oder ist in den letzten Jahren gewechselt und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nochmal irgendwie einen anderen Dreh bekommen, je nachdem. Also ich finde das am Laufen so cool, dass du es machen kannst. Dass die Leute es alleine machen können, miteinander machen können und alle irgendwie einen anderen Zugang, einen anderen Dreh dahinter finden können für sich.
Und was neu ist dabei, ist, dass das teilweise parallel läuft, ne? Dass die einen von den anderen gar nichts wissen und auch gar nicht damit verbunden sind. Also die wenigsten haben heutzutage irgendwie einen leichtathletischen Hintergrund oder so, sondern die kommen aus ganz, ganz anderen Motiven zum Laufen. Ne? Sei es, dass sie motiviert wurden durch andere, persönlich oder durch Social Media oder aus Gesundheitsgründen oder sonst wie. Aber so, dass diese, ich nenne es mal so, diese demokratische Plattform Laufen, die hat so viele verschiedene Aspekte mittlerweile bekommen, dass die alle parallel so existieren, aber gar auch unabhängig voneinander existieren können. Und das finde ich so das neue Phänomen dabei, ne? Dass auch am Rand dann irgendwie ganz neue Sportarten und Verbindungen entstehen, ob das jetzt zum High Rocks ist oder zu anderen Lauf-Events bis Backyard Ultra oder sonst wie. Aber die haben mit der anderen Laufszene, also mit dem Mainstream-Laufen so gar nichts zu tun und müssen das auch gar nicht. Ne? Und das finde ich so faszinierend. Das ist sicherlich etwas, was so in den letzten, jetzt so in unserer Podcast-Lebenszeit seit 2018 ein neues Phänomen ist, glaube ich. Und was ich sag's nochmal, das hatten wir früher nie so erwartet oder erhofft, ne? Weil das ist ja eine total positive Entwicklung, dass viele sich auch so von diesem Sportartgedanken freigemacht haben und das Laufen jetzt so als Gesundheitstool, würde man heute sagen, nutzen oder für sich so entdeckt haben. Und das finde ich ist tatsächlich was Neues. Also das es schämt sich keiner mehr, ist jetzt zu übertrieben, aber die Scham anzufangen zu laufen war noch nie so niedrig wie jetzt. Also oder andersrum gesagt, die Einstiegsschwelle zum Laufen ist sehr, sehr niedrig geworden und das ist, glaube ich, so der positivste Effekt.
Und es ist auch eigentlich schon ein bisschen stylisch geworden, oder? Also gucke ich dich jetzt mal als Ausrüstungsredakteur mal an.
Fall.
Das ist schon, also nicht nur was die Schuhe angeht, sondern auch was die Klamotte angeht, ganz anders als...
Britta, also, voll. Ja. 2018, Ela, wir hatten einen Beitrag im Heft Endlich tragbar. Da haben wir einen Beitrag gemacht über Laufschuhe. Das weiß ich nämlich noch, weil das hing auch damals zusammen mit diesen Entwicklungen bei Wettkampfschuhen und so. Und da kamen dann auch viele neue Hersteller auf den Markt, so in dem Jahrzehnt, ja. Und Endlich tragbar war die Headline, weil zum ersten Mal gab's stylische Running-Schuhe. So, das ist noch nicht lange her. Wir haben heute gerade drüber gelästert, ganz Hamburg läuft gerade hier mit Running Styles rum. Aber tatsächlich war es damals so eine Entwicklung, dass du das Design von Laufschuhen, ich sag's mal, annehmbar wurde oder auch schick wurde. Und dass Laufschuhe so dann auch auf dem Flug nach Mallorca getragen wurden oder im Stadtleben, auch von Älteren dann so Sneaker-Styles, Retro-Styles, die an frühere Running-Modelle erinnerten. Das kam tatsächlich dann ganz, ganz stark auf, wurde von vielen Firmen natürlich dann gepusht. Lag, glaube ich, teilweise so an dem
Style, das, also es war ja auch so diese Bewegung, dass zum Beispiel Leggings oder Laufteils auch im Alltag getragen wurden. Das war auch so in den Mitte der 10er Jahre. Ne? Das gab es da vorher auch nicht, was heute selbstverständlich ist, aber dass Running Styles im Alltag als Mode Sachen getragen wurde, das kam damals auch sehr stark auf. Und dann kam dazu auch noch diese Entwicklung, dass die Schuhe an sich, die Qualitäten an sich ja auch sehr stark verändert haben und deswegen tragbar wurden. Also ich nenne nur mal einen Aspekt, dass die Obermaterialien viel luftdurchlässiger wurden. Das war so ein nebenbei sicherlich ein Aspekt, der eine große Rolle gespielt hat, dass die Schuhe einfach tatsächlich bequemer wurden, ne? Und deswegen dass viele zugegriffen haben.
Ich war vorgestern mit meiner Frau, einen Sneaker wollte sie sich neue kaufen und ich in diesem Laden, in dem wir waren, kam ich mir vor wie in der Laufschuhwelt der 80er Jahre.
Weil es jetzt so viele Retros.
Diese ganzen Retros natürlich, wo ich dann, ich habe es jetzt aber aufgegeben, dann zu sagen, den bin ich 1983 gelaufen und der war 1987 als neues Modell gekommen. Ist schon witzig. Aber eigentlich wollen wir auf die letzten 7 Jahre vor allen Dingen zurückgucken. Und woran ich glaube, ich schmeiße jetzt Elas ganzen Pläne so durcheinander. Aber was mir noch am Herzen liegt, ist, ich hatte es ja eben gesagt, so sollen wir überhaupt Podcast machen? So ging es mal los. Und dann haben wir uns sogar so ein bisschen durchgesetzt damals und haben gesagt, wir machen, weil wir wollen es selber. Und das kann uns keiner verbieten. Und dann waren wir in der Anfangszeit, es gab schon natürlich auch jede Menge andere Podcasts, auch zu unserem Thema. Aber wir waren doch sehr schnell dann immer so, was die Reichweiten anging, so die Nummer 1. Inzwischen muss man sagen, gibt es noch viel, 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 viel mehr deutschsprachige Podcasts zum Thema Laufen. Und wir sind nicht immer die Nummer 1, sondern da gibt es ganz andere, die viel, viel besser performen noch als wir, die mehr so auf das Persönliche aber gehen, also getrieben von Top-Athletinnen, Top-Athleten, die so aus ihrer Welt erzählen. Das finde ich ja ganz spannend. Also da hat sich ja was geändert. Wir bleiben aber weiterhin, sind weiterhin unserem Credo so doch treu geblieben und haben gesagt, wir nehmen die komplette Themenwelt mit und wir machen mal was über Reanimation beim Laufen, mal was über den neuesten Laufschuh, mal was mit irgendeinem Top-Athleten. Also können wir jetzt so resümieren, dass, ich weiß die Antwort nicht, dass sich das bewährt hat oder haben wir irgendwann was verpasst oder so?
Oh, das ist jetzt eine große philosophische Frage.
Das?
Ja, finde ich
okay,
schon.
Okay.
Wir entscheiden jetzt, ob das die letzte Folge wird.
Ja, so habe ich das auch verstanden.
Schreibt uns bitte Kommentare.
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
Aber also ich kann für mich sagen, ich finde das Konzept, wir haben keine Angst vor Themen und halten uns das in gewisser Weise offen und sind für alles offen, weil wir sämtliche Veränderungen auch irgendwie wahrnehmen wollen und da flexibel bleiben und eben die ganze Welt des Laufens abbilden als Runners World, wie wir ja auch heißen. Ich persönlich finde das gut und ich plädiere für weitere 200 Folgen. Wie ihr das seht, weiß ich nicht.
Ich freue mich auch immer über Gäste, also über andere Stimmen, ne? Also die in den Podcasts vorkommen. Also gerade du nanntest es ja eben, was wir für Themen haben. Also jetzt Reanimation zum Beispiel. Ne? Da dachte ich erst, was? Ne? Und dann habe ich da reingehört, zuerst so ein bisschen zögerlich, aber ich habe den dann durchgehört, weil ich dachte, cool, ne? Also es ist ein Aspekt zum Laufen so oder ganz andere Stimmen noch. Also waren viele, so ich erinnere etliche, ne? Also oder auch so ein Nerd Talk, den du mit Dieter Baumann hattest oder so, fand ich super interessant. Das sind so Folgen, das finde ich, was den Podcast dann interessant macht, wenn es interessante andere Charaktere sind, Männer, Frauen aus der direkten Laufszene oder drumherum, die ganz viele andere Aspekte reinbringen. Also, weil bei anderen Lauf-Podcasts geht es mir häufig so, dass ich dann doch mal überspringe. Ne? Weil ich denke so, auch wenn du immer die gleichen, also ich würde mich auch nicht immer in jeder Folge neu hören wollen, so, sondern ich will freue mich, wenn ich da Input kriege.
Aber zu Außenstehenden, ich kann das schon verstehen, dass so die Profis, die irgendwie einen Podcast haben, viele Fans auch haben, weil das ist halt eine Möglichkeit, relativ nah an denen dran zu sein. Ne? Social Media ist ja ein Aspekt, wo du mehr mitbekommst von den Leuten, als es früher möglich war. Und heute ist es dann halt auch Podcast als Kanal. Und das war ja davor in der Zeit gar nicht möglich. Da hast du die Profis nur bei Wettkämpfen gesehen. Dann gab es die Ergebnisse im Zweifel. Und das war alles, was du von den Leuten mitbekommen hast. Und heute haben die Möglichkeit, sich überall darzustellen. Dann gibt es noch Strava. Es gibt ja ganz, ganz wenige Tops, von denen man nicht weiß, wie sie trainieren, zu welcher Trainingsgruppe sie gehören, wie gut sie gerade drauf sind. Und wenn dich das halt interessiert, die haben ja auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten, dann kann ich schon verstehen, dass man denen dann folgt, dass man sich die Podcasts da jede Woche anhört, dass man wissen möchte, was die da so erzählen. Ist ja auch in anderen Bereichen, ist man ja Fan von irgendwas, von irgendwem. Wieso dann nicht von irgendwelchen Läuferinnen und Läufern, die einen Podcast haben? Also ich kann das gut nachvollziehen. Ihr offensichtlich
unbedingt,
nicht.
Ja. Nein, also ich wollte jetzt damit den Wert oder die Daseinsberechtigung anderer Formate auch gar nicht absprechen. Ist alles super. Ich vergleiche Podcasts immer so gerne mit Büchern. Also der Markt ist einfach wahnsinnig breit geworden und es ist bei Büchern genauso ein Unterschied, ob man irgendwie einen allgemeinen Service-Ratgeber oder eine Biografie liest, und das eine ist halt ein bisschen persönlicher, das andere ist mal ein bisschen nutzwertiger und hat verschiedene Kapitel mit verschiedenen Themen, und so sind es einfach unterschiedliche Konzepte und wir haben dieses, und das soll nicht heißen, dass so persönliche Podcasts nicht total cool sind und ich auch nicht nur unseren Podcast höre.
Ich habe ja jetzt das Fass mal aufgemacht, weil du das gesagt hast, ist ein großes Thema, ist es ja tatsächlich. Ich persönlich höre aktuell ganz wenig nur noch Podcast, obwohl ich vorher ganz viel gehört habe. Ich bin jetzt auch tatsächlich, damit kokettiere ich jetzt, ich bin einfach auch inzwischen älter. Und vielleicht hat das damit zu tun, ich genieße einfach zunehmend mehr absolute Ruhe. Also das geht mir auch beim Laufen speziell so, dass ich einfach gerne jetzt alleine laufe. Das ist einfach so die Stunde, wo ich ganz bei mir bin. Und ich möchte dann nicht Radio hören, ich möchte auch keinen Podcast hören, ich möchte gar nichts. Also vielleicht ist das so mein persönliches Ding. Oder kennt ihr das auch so, dass ihr sagt, ich habe mehr Podcast gehört und höre jetzt weniger?
Ganz eindeutiges Kopfnicken, natürlich, ja. Also das ist ja auch das, worauf ich eben hingewiesen habe, dass also tatsächlich 75% der Läuferinnen und Läufer alleine laufen. Ich glaube, dass dieser Aspekt des dissoziativen Laufens für viele ein ganz großer Antriebsmoment ist, dass man eben beim Laufen tatsächlich mal für sich alleine ist. Und das ist ein Aspekt vielleicht, den wir manchmal, auch wir jetzt hier, wie wir hier sitzen, zu wenig beachten. Weil wir ganz viel über Bubbles sprechen, über Communities und zu Community Runs gehen, welche selbst organisieren, uns über Podcast-Themen auseinandersetzen, mit der wirtschaftlichen Seite des Runnings sprechen, mit den Event-Teilnehmern, Veranstaltern sonst wie. Aber ganz viele machen das eben aus dieser Motivation raus, die du, glaube ich, schilderst, ne, um tatsächlich mal bei sich zu sein. Ne? Und da ist das Laufen eben eine ganz tolle Möglichkeit. Also das kann ich selbst sehr gut nachvollziehen, so im Alltagsleben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es für viele auch eine zentrale Motivation ist, zu laufen.
Pia, als Jüngste, wie geht's dir mit Podcast?
Also ich beobachte das auch so ein bisschen bei mir, dass ich höre auch gerne Podcast. Und ich höre auch immer noch so morgens immer meine Nachrichten-Podcasts und sowas alles. Aber dass gerade das, was Ela eben meinte, auch, dass so diese Fülle an Podcasts und an dieses Angebot so extrem zugenommen hat, dass mich das dann manchmal überfordert und ich gar nicht weiß, oh Gott, das irgendwie ging jetzt hier, das klingt alles irgendwie ganz interessant, aber irgendwie auch nicht so richtig, und was höre ich mir denn jetzt an? Dass man, also ich bleib dann auch eher so bei meinen Standards, die ich so habe, irgendwie, die ich dann mal regelmäßig höre, aber genieße es auch dann sehr, einfach mal nur Musik zu hören oder einfach mal nur so aus dem Fenster zu gucken, weil man ja doch auch irgendwie den ganzen Tag so unter so einer Dauerbeschallung ist. Und deswegen, ich beobachte das auch ein bisschen, dass es auf jeden Fall abgenommen hat, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, was so mein Podcast-Hörverhalten angeht. Ja.
Meine Frau hört immer Podcast, und wenn ich in den Raum reinkomme, drückt sie auf Stopp. Das ist ja der Vorteil vom Podcast gegenüber dem, wie ich mal aufgewachsen bin, Radio. Dann hast du was verpasst, wenn du wieder anmachst. Dabei der dann nicht. Also die hört ganz viel. Und ich muss sagen, die weiß auch deswegen ganz, ganz viel, was ich gar nicht weiß. Das muss ich schon sagen. Also bezogen auf unsere Bubble natürlich, das Thema Laufen, wo ich immer so meine, ich wüsste alles. Aber da weiß die bei vielen Dingen viel mehr als ich, weil die halt den ganzen Tag durch sich, das hört sich jetzt blöd an, zu dem Thema informiert. Den ganzen Tag, von morgens bis abends gefühlt. Außer ich bin im Raum. Dann und das finde ich spannend. Also ja, das ist nochmal so ein eigenes Phänomen für mich, dass ich jetzt aber so irgendwie mich in einer anderen Situation fühle und sage, boah, ich kann es nicht mehr. Das, was mich eben so dahin führen würde, aber das müssen wir jetzt hier wirklich nicht besprechen. Wie wollen wir perspektivisch mit unserem Podcast umgehen? Müssen wir irgendwas ändern? Nein, du hast ja gesagt, du, Ela, als die Macherin unseres
Podcasts. Stellt ihn dir wirklich zur Frage.
Ich meine, nein, ich stelle nicht den
Podcast. Vor 8 Minuten war
nein, ich habe nicht den Podcast an sich in Frage gestellt, sondern wie wollen wir ihn weitermachen, frage ich einfach. Ist das so bewährt, wie wir das machen? Und aber also vielleicht ist das jetzt gar nicht die Frage.
Ich möchte an der Stelle aufrufen, das gerne in die Kommentare zu schreiben, weil letztlich haben da ja auch die Leute ein bisschen mitzureden, die sich das hoffentlich gerne anhören oder denken, das würde ich mir gerne in anderer Form lieber anhören. So, um das Kapitel Podcast-Hörverhalten vielleicht erstmal abzuschließen, guck ich dann doch nochmal auf meinen schlauen Zettel. Also ein bisschen Stichworte haben wir ja notiert vorher, worüber wir sprechen könnten. Wir haben jetzt schon über ganz viel technische Schuhinnovation gesprochen, was aber auch so kurz schon mal anklang.
Wir haben es ein bisschen angedeutet.
Ich weiß, da könnten wir auch alleine einen 3-Stunden-Podcast drüber machen. Das tut mir leid, Urs. Irgendwann machen wir das mal als Sonderfolge vielleicht. Ja. So die 3-stündige Schuhfolge. Aber das Thema Energieversorgung klang auch eben bei dir, Britta, schon mal an mit dem Staffelläufer, der das irgendwie noch nicht so durchdrungen hatte. Ich glaube, wenn man 2018 sich angeguckt hat, wie Leute so mit Verpflegung im Training und Wettkampf umgegangen sind und sich das heute anguckt, ist da auch ganz, ganz viel passiert. Und Pia, du bist ja die Ernährungsexpertin bei uns. Vielleicht guckst du mal so ein bisschen zurück, was da in den letzten Jahren sich getan hat.
Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, dass nicht nur die Schuhe und die Ausrüstung technologischer geworden sind oder irgendwie ja da zugenommen haben, sondern auch die Ernährung. Und was vielleicht früher eher noch so ein Ernährung, wir müssen irgendwie was essen, damit wir Energie haben und gerade auch im Laufsport brauchen ganz viel Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate. Das war ja immer so das Credo und das war natürlich auch schon vor 2018, dass man da langsam mehr drauf geguckt hat, okay, was braucht der Körper eigentlich wirklich? Und auch so Stichwort Mahlzeiten-Timing, wann braucht der Körper welche Nährstoffe? Das hat vorher, wie gesagt, auch schon angefangen, aber ist natürlich in den letzten Jahren auch nochmal so eine Wissenschaft für sich geworden. Dass man eben auch einfach verstanden hat, okay, der Körper braucht nicht nur Nudeln, damit er schnell laufen kann, Beispiel, sondern halt auch die Mikronährstoffe irgendwie entscheidend sind dafür. Und was da in den letzten Jahren auch so an Supplements und Gels und Riegeln und so aus dem Boden geschossen ist, ist natürlich enorm, ein enormes Angebot, was mehr oder weniger sinnvoll ist natürlich, was man auch ein bisschen kritisch beobachten muss. Aber ich finde es natürlich als Ernährungswissenschaftlerin erstmal irgendwie schön, dass das so ein Thema ist oder eben eine Wissenschaft ist, die immer mehr in der breiten Bevölkerung und bei Menschen und vor allem Sportlern eben ankommt. Dieses Thema, ich will wissen, was ich meinem Körper zuführe, ich will wissen, wie ich meinen Körper leistungsfähiger machen kann, abseits des Trainings. Es ist ja für, glaube ich, alle Sportler irgendwie so ein essentieller Bestandteil der Trainingsroutine geworden. Okay, ich möchte jetzt laufen und ich möchte vielleicht auch einen Halbmarathon oder Marathon machen, wie muss ich mich ernähren? Und ich glaube, das hat extrem zugenommen, dass sich Leute aktiv damit auseinandersetzen. Wahrscheinlich auch wegen Social Media, auch wegen Podcasts, weil man irgendwie da immer mehr mitkriegt, weil der Zugang deutlich leichter geworden ist, aber auch, weil das ein relativ junges Forschungsgebiet ist, was in den letzten Jahren nochmal deutlich zugenommen hat. Und also ich find's gut, dass immer mehr oder immer größeres Interesse daran wächst.
Gibt es persönliche Erfahrungen in der Runde?
Ja, ich würde gerne ergänzen, weil der größte Trend beim Thema Ernährung ist in meinen Augen, und der passt eigentlich ziemlich gut in den Zeitraum, den wir hier betrachten, ist das Thema Kohlenhydratversorgung beim Training im Wettkampf. Also du hast es ganz kurz angesprochen mit Gels. Was früher war es so, du bist einen Marathon gelaufen und hast halt ein Gel genommen, vielleicht zwei, vielleicht drei. Das waren kleine Gels, die hatten 20 Gramm Kohlenhydrate und dann bist du irgendwie auf 60 Gramm Kohlenhydrate für deinen Marathon gekommen. Bist im Zweifel dem Mann mit dem Hammer begegnet zum Ende, hast gedacht, du hast nicht ausreichend trainiert, aber eigentlich war es halt nur, dass du halt relativ lange unterwegs warst, deine Glykogenspeicher in Muskeln neben irgendwann leer waren und das ist dann halt energetisch einfach sehr schwierig, so einen Marathon zu Ende zu stehen. Das ist halt eine Distanz und eine Dauer, die wo wir einfach, was unsere Versorgung mit Glykogen im Körper angeht, irgendwann leerlaufen bei einer bestimmten Intensität. Wir alle haben genug Fett im Körper, um ewig weit zu laufen. Deswegen war früher sehr stark der Fokus auf dem Thema Fettstoffwechseltraining. Und das hat sich komplett gedreht in den letzten Jahren, weil man eben die Möglichkeit entwickelt hat oder man hat erstmal erkannt, es ist wichtig, Kohlenhydrate während des Trainings aufzunehmen. Und dann hat man Gels und Pülverchen entwickelt, die halt genau die Zuckerbestandteile enthalten, also Fructose, Glucose in dem richtigen Verhältnis, um während der Belastung sehr, sehr viel davon aufzunehmen. Und das waren vor ein paar Jahren, irgendwie hieß es 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Dann waren es irgendwann 80 Gramm, dann waren es 100 Gramm, dann 120 und inzwischen ist man bei noch viel mehr Gramm Kohlenhydrate, die man pro Stunde aufnehmen kann, sehr, sehr getrieben auch vom Thema Triathlon, Ironman, wo man natürlich mit dem Radfahren eine andere Disziplin noch mit drin hat, wo man ruhig auf dem Sattel sitzt, da kann man sehr, sehr viel in sich hineinschaufeln an Kohlenhydraten, das ist nicht so belastend für den Magen, aber im Laufen ist das inzwischen auch sehr, sehr viel. Und deswegen das Thema Fettstoffwechseltraining ist total in den Hintergrund gerückt und das Thema Kohlenhydrataufnahme ist omnipräsent. Ist für mich neben der Schuhtechnologie eigentlich mit der zweitwichtigste Grund für diese ganzen Rekorde, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und ich kenne selbst noch, ich glaube, ich habe es im Podcast ja auch schon mal erzählt, wenn ich früher einen langen Lauf gemacht habe in der Marathonvorbereitung, 35 Kilometer, im Zweifel noch mit Endbeschleunigung, also ich bin irgendwie 30 Kilometer relativ entspannt gelaufen, wollte dann nochmal das Tempo erhöhen. Das habe ich ganz, ganz, ganz oft nicht hinbekommen, weil ich einfach schon leer war. Ich hatte ein Gel dabei, das habe ich bei Kilometer 28 genommen, weil ich gedacht habe, in 2 Kilometer geht's los, aber das verpufft halt sofort. Dann habe ich im Zweifel noch nichts getrunken oder zu wenig getrunken dabei. Und das ist halt heute ganz, ganz anders. Wenn du heute Kohlenhydrate während des Trainings aufnimmst, bist du viel, viel länger leistungsfähig, weil du halt nicht in dieses Loch hineinläufst. Und das sorgt dafür, dass du besser trainieren kannst, deine Trainingseinheiten durchstehst und danach nicht so im Arsch bist, und schneller regenerierst. Also das ist dann der Benefit davon, du bekommst dein Training besser hin und regenerierst auch noch schneller. Das ist dann so der dritte Grund, warum wir diese ganzen Leistungssprünge sehen. Ist für mich persönlich auch immer wichtiger geworden. Ich bin ja jetzt nicht mehr so sehr Marathon zu Hause, sondern was meine eigenen Ambitionen geht, auf noch längeren Strecken. Und das ist noch viel wichtiger, Kohlenhydrate in der richtigen Menge aufzunehmen. Und das ist krass. Also ich habe vor kurzem einen recht langen Trainingslauf gehabt und da habe ich dann tatsächlich 10 Gels mit mir genommen, 10 mal 40 Gramm Kohlenhydrate. Ich war froh, mein Rucksack wurde immer leichter, mein Magen wurde immer voller und dann habe ich das am Ende auch mal ausgerechnet, was das an Geld war. Ne? Ein so ein Gel kostet irgendwie 2,60 Euro. Ich habe da 10 Gels genommen bei einem Trainingslauf. Also allein dieser Lauf hat mich 26 Euro an Kohlenhydrate gekostet. Das ist natürlich total absurd, aber was den Trainingseffekt angeht, und die Leistungsfähigkeit im Rennen ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Man kann das Ganze ja viel, viel günstiger machen. Vielleicht sollten wir dazu auch mal einen Artikel schreiben oder irgendwas uns überlegen, wie man sich auch gut und günstig selbst mit Kohlenhydraten versorgt, wie man da selbst seine Gels zusammenkippt und kleistert.
Gibt es auch einen Artikel schon über schon. Verpflegung vor und nach dem Training. Ja. Da sind auch Rezepte und Snacks drin.
Sehr gut, weil es geht natürlich ins Geld. Es ist wie bei den Carbon-Schuhen, die haben irgendwann so eine Schallmauer durchschritten und heute sind alle bereit, das zu zahlen. Und bei Gels ist es halt auch so, das kostet Geld. Und wenn man da eben ambitioniert unterwegs ist, gibt man das im Zweifel auch gerne aus.
Ja, also weil es auch so wichtig ist. Also gerade zu diesen Gels natürlich kann man das auch alles selber machen und es ist ja im Prinzip auch immer eine relativ basic Zusammensetzung essentieller Nährstoffe, die du dann an dem Zeitpunkt im Lauf irgendwie brauchst. Das kann man sich auch alles selber zusammenmischen. Was diese Gels halt eben, glaube ich, so convenient machen, ist halt einfach, dass du musst dir keine Gedanken machen, du hast da dieses Gel, es ist dieser Komfort und das ist, glaube ich, ja auch was, wofür du dann im Endeffekt gerne mal die 2 Euro, 2,60 Euro, je nach Gel irgendwie bezahlst, dass du ja das dann in die Tasche stecken kannst und mitnehmen kannst. Aber natürlich heißt das nicht, dass man das braucht, um die Leistung abrufen zu können, sondern ja, keine Ahnung, man kann sich das auch selber irgendwie, im Prinzip Glucose, ein bisschen Natrium und Wasser irgendwie auch selber zusammenmixen. Und dann, wenn man sich das Verhältnis ausrechnet, was man da bräuchte. Genau, also nur nochmal dazu, es ist, glaube ich, auch ein Trend oder glaube ich auch so ein Ding, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, dass man oder dass viele einem suggerieren, dass man diese Verpflegung braucht und vielleicht auch schon im Einstieg braucht, weil Marke X sagt, ey, wir haben hier dieses Gel, wir haben hier diesen Riegel, damit du richtig gut laufen kannst, brauchst du das jetzt. Und das Angebot ist riesig und ja, nur noch mal vielleicht so dazu, dass macht auf einer Leistungsebene auf jeden Fall Sinn und es ist auf jeden Fall komfortabel. Heißt aber nicht, dass man eben diese 26 Euro zum Beispiel für so einen Trainingslauf.
Nein, also für einen Laufeinstieg braucht man, nee, genau. Also man kriegt es günstiger hin, wenn man selber sich zusammenkippt, sage ich jetzt mal. Und für einen Laufeinstieg, wenn man jetzt irgendwie die erste halbe Stunde läuft, die ersten 5 Kilometer, die ersten 10 Kilometer, muss man sich darüber gar keine Gedanken machen. Da braucht man auch keinen Carbon-Schuh und da braucht man auch keinen Laufrucksack und mit Trinkweste oder so. Aber wenn es halt irgendwann in eine bestimmte Distanz und Dauer und Intensität geht, dann sind halt diese Kohlenhydrate und die Kohlenhydratversorgung, die wir in den letzten Jahren optimiert haben, wo wir sicherlich auch noch weiter das optimieren werden, sind halt einfach ein Grund, weshalb die Leute so gut trainieren und so krass performen im Wettkampf. Und
wobei da ja dann auch dazu gehört, früher war das so, da hat man entweder hochenergetische Nahrung, die damals in anderer Form natürlich angeboten wurde, hat man vertragen oder man hat sie nicht vertragen. Hat man sie nicht vertragen, was bei vielen der Fall war, weil sie halt sehr magenbelastend erstmal sind, dann hat man gesagt, okay, ja, ich muss halt nüchtern laufen. Das war so. Und wir haben doch jetzt die Erkenntnis auch irgendwie gewonnen, nicht wir, ja, wir auch, aber auch andere und haben so gesagt, und das predigst du doch auch immer, man kann seinen Magen daran gewöhnen.
Unbedingt, genau. Deswegen habe ich das ja auch im Training so mit und den 10 Gels gemacht.
Genau, das ist revolutionär, tatsächlich. Also zu meiner Zeit, Entschuldigung, aber da hat man das probiert, damals waren das die Bananen oder keine Ahnung, was dann angeboten wurde. Da hat man gesagt, nee, vertrage ich nicht, okay, never ever. Dann hat man halt sein ganzes Leben lang während des Laufens, das ist so, hat man dann eben keine Banane gegessen. Und das finde ich, das ist tatsächlich auch nochmal ein Faktor, der so ja in den letzten Jahren dann auch wissenschaftlich irgendwie bewiesen wurde, dass das möglich ist.
Ja, Henning hat dazu auch mal eine sehr gute Podcast-Folge mit einem Experten gemacht. Ich glaube, sie heißt Kohlenhydrate Klartext oder so.
Ja, das kann sein. Das ist auch schon lange her.
Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal separat anhören.
Ein Punkt, der dazu auch sehr, sehr gut passt, ist für mich, ich glaube, das hatten wir gar nicht aufgeschrieben, aber so das Bewusstsein dazu, dass ich überhaupt ausreichend Energie zu mir nehmen muss, vor allen Dingen als Frau. Früher dieses Thema Fettstoffwechsel, Training, nüchtern laufen. Ich finde, da könnt ihr euch jetzt als Frauen vielleicht auch gut zu äußern, das ist heute, da ist das Wissen viel verbreiteter, dass es halt nicht smart ist, vor allen Dingen als Frau nüchtern zu laufen, intensiv zu trainieren, wenn ich nicht ausreichend esse. So die Verpflegung vorher und nachher, also ich spreche jetzt gar nicht davon, dass man die ganze Zeit Gels beim Laufen essen muss, sondern einfach schauen muss, dass man sich gut versorgt. Weil auf hormoneller Ebene, was Ermüdungsbrüche und so angeht, jetzt haben wir eben über Kim Gottwald und seinen Ermüdungsbruch gesprochen, aber es trifft ja vor allen Dingen Frauen, weil es auf so hormoneller Ebene sehr, sehr herausfordernd ist, wenn man ja nicht energetisch gut aufgestellt ist. Und da hat sich in meiner Bubble zumindest total die Wahrnehmung für geändert und die Frauen sind sich dessen viel bewusster und essen nicht mehr nur einen Salat nach dem Training, weil sie im Zweifel auf ihre Figur achten wollen. Sicherlich auch noch ein Trend, den man besprechen könnte hier. Sondern sie achten darauf, Kohlenhydrate, Eiweiß etc. wirklich halt vernünftig sich zu verpflegen.
Ich finde vor allem der Punkt Proteine, Eiweiß, ist auch nochmal wichtiger geworden, dass man irgendwie in der Regeneration da auch drauf achtet, was bei Läuferinnen und Läufern ja lange ging es immer nur um Kohlenhydrate, aber Eiweiße und Fette sind ja auch wichtig.
Ja, ich glaube auch, das hängt vor allem eben auch damit zusammen, dass das Wissen so viel zugänglicher geworden ist und dass das irgendwie auch viel verbreiteter ist und viel darüber geredet wird, viel neu irgendwie rausgefunden wird. Und gerade den Punkt, was du eben angesprochen hattest, das ist eben, ich meine, gerade der Laufsport ist ja ein bisschen prädestiniert dafür, je leichter du bist, desto schneller bist du ja tendenziell auch, weil du einfach weniger Masse mit dir rumschleppen musst und dass das gerade eben für Frauen sehr kritisch ist oder auch einfach gesundheitlich sehr, sehr riskant ist, wenn man da unter einen gewissen Fettgehalt irgendwie kommt. Das ist, glaube ich, wie du sagst, so das Bewusstsein deutlich stärker geworden und wird auch, oder es gibt, glaube ich, auch viel mehr Stimmen und viel mehr Veröffentlichungen darüber, dass man einfach, dass das mehr in das Bewusstsein eben reingeht und dass man ja auf seine Kohlenhydrate achten kann und viel Kohlenhydrate aufnehmen kann und trotzdem schneller ist, obwohl man vielleicht 1-2 Kilo mehr wiegt, dass das vielleicht eher sogar noch einen Vorteil bringt als, wie du sagst, dieses Stoffwechseltraining, ich esse jetzt gar keine Kohlen oder wenig Kohlenhydrate oder so dieses, ich brauche Kohlenhydrate ja nur vorm Laufen, damit ich schnell bin und dann danach aber irgendwie möglichst wenig und dann vielleicht nur einen Salat. Das ist auf jeden Fall auch was sich da ganz stark verändert hat. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass sich das verändert, so für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden und das Laufen auch einfach langfristig Spaß macht und man dann eben nicht irgendwann merkt, so, oh, das tut mir irgendwie gar nicht gut, so wie ich laufe, obwohl ich in den letzten 2 Jahren super Zeiten hatte, zum Beispiel. Ja.
Was ja tatsächlich auch spät genug und jetzt erst in den allerletzten Jahren aktuell geworden ist, sind so Themen auch zyklusbasiertes Training. Gab es erstaunlicherweise, also kann man sich gar nicht vorstellen, aber gab es bis vor, ich glaube, ich übertreibe nicht, 3-4 Jahren noch nicht als Thema. Krass eigentlich. Hat natürlich damit zu tun, dass eben die Zahl der Frauen in dem Sport jetzt in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Zu Beginn, also 2018 würde ich behaupten, nahm am Berlin-Marathon, war die Frauen Anteil lag vermutlich bei irgendwas zwischen 20% und 25%. Muss man sich auch nochmal klar machen. Das ist einfach auch crazy irgendwie. Aber zyklusbasiertes Training ist ja so ein Thema. Dann Laufen in den Wechseljahren, speziell für Frauen, auch ein großes Thema. Jetzt nicht für hier in der Runde, aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das ist so tatsächlich in den letzten Jahren und das haben wir ja auch glaube ich, immer als Themen aufgenommen, sowohl im Magazin wie online, wie auch dann im Podcast. Aber ist bestimmt sowas, was gerade jetzt irgendwie spät genug erst bewegt. Ne? Boah, wir haben schon 1:24 geredet.
Es muss Kann das rechnen? Sein? Die Uhr läuft runter? Ja, so ist es.
Was hast du noch auf deiner Liste stehen? Nein, der braucht keine Pause. Wir machen weiter.
Ist Marathonläufer.
Auch wieder ein Punkt.
Sind gerade mal bei Kilometer 21 angekommen.
Ja, die Uhr, die ist auch, wir reden einfach weiter.
Ich hole mal raus, was ich mir aufgeschrieben habe zu der Rekordentwicklung. Das können wir nochmal aufnehmen.
Das liegt man auch im Podcast Papierrascheln.
Ja, deswegen habe ich es ja hochgeholt.
Ein bisschen Atmosphäre. Es klang jetzt ganz oft durch, dass wir natürlich zu ungefähr allem auch Artikel auf runnersworld.de haben. Ich wollte da Britta tatsächlich nochmal fragen, ob man den Laufboom, den wir auch jetzt schon oft angesprochen haben, auch irgendwie daran ablesen kann. Also kleiner Blick hinter die Kulissen von runnersworld.de in den letzten Jahren.
Ja, in der Tat. Also wir hatten ja, also die Corona-Delle und den Aufschwung danach haben wir sehr krass in unseren Zahlen gesehen. Und ich muss tatsächlich nochmal an den Anfang denken, als minütlich oder stündlich irgendwie Mails von Veranstaltern reinkamen, dass die Läufe abgesagt wurden. Also das war schon eine ganz extreme Zeit. Und da hatten wir auch, also da haben wir immer einen Artikel aktuell gehalten, was sich gerade bei den Lauf-Events tut.
Das stimmt, welche abgesagt
sind. Welche Läufe abgesagt worden sind, wo und wo dann hinterher wieder Läufe, mit welchen Bedingungen irgendwie gestartet werden konnten, mit wenigen Teilnehmenden und Herrn Dürtes, das ist, glaube ich, nochmal erzählt, in Startaufstellung mit Abstand.
Ja. Mit Maske und man stand wie bei einem Autorennen so versetzt mit Abstand zueinander. Das ist total wild.
Genau, aber gleichzeitig oder ein bisschen später kam halt dieses, ich fange an zu laufen. Also alles, was so rund um den Laufeinstieg irgendwie interessant ist, wo wir ja viele Artikel einfach zu haben, haben wir gesehen, dass die viel nachgefragt wurden. Unser Laufanfang-Artikel und Trainingsplan wurde dann viel nachgefragt. Ja, das hat man schon gesehen. Und ich würde sagen, inzwischen ja, sind viele dabei geblieben, viele vielleicht auch nicht, aber die dabei geblieben sind, sind inzwischen auch dem Anfängerstadium entwachsen.
Und laufen Ultra-Trails.
Aber also nichtsdestotrotz sind Lauf-Einstiegsthemen bei uns total gefragt. Also
nach wie vor.
Nach wie vor, ja. Also es ist schon so, dass immer noch viele in den Sport reinkommen und suchen, wie man das denn so generell macht.
Das ist ja auch die Phase, wo man am meisten Tipps braucht.
Ja.
Ne? Und man, du hast es eben gesagt, Pia, ne? Man erfährt so viel im Internet, bei Social Media, in Podcasts über das Thema Ernährung. Aber das ist ja oft sehr widersprüchlich auch. So. Und ne? Wir versuchen da ja als Journalisten irgendwie Artikel so mit Expertise, entweder weil wir sie selbst haben oder weil wir sie über Leute von außen uns ranschaffen, so dazu bieten, dass die Leute das wirklich Wesentliche und Wichtige, um in Martins Worten zu sprechen, vermittelt bekommen.
Ja.
Und nicht den ganzen Quatsch links und rechts davon.
Ja, es ist auch wichtig, das dann einzuordnen. Also irgendwie, wenn dann was auf Social Media trendet, dann sehen wir halt auch irgendwie, die Suchanfragen steigen und gucken, machen wir einen Artikel dazu, dass wir das mal einordnen irgendwie. Zone 2 Training ist zum Beispiel ein Artikel, der war vor, also den haben wir seit ein paar Jahren.
Ein
aber
Riesentrend.
Riesentrend.
Aber nur
und
der
das
Begriff.
Das hieß halt vorher langsamer Dauerlauf.
Ja,
ja, also
genau.
Das stand schon immer in unseren Trainingsplänen, ja. Aber also dieser Begriff wird einfach so gesucht. Und da muss man halt dann mal erklären, was das denn ist.
Ja, so. Zone 2 Training ist wirklich phänomenal. Das schoss, ich weiß gar nicht wann, 2021, 2022 auf einmal irgendwie empor und dann hat man wirklich so im Internet gesehen, also natürlich wussten Leute, was es ist, aber ganz viele wussten auch nicht, was es ist und haben dann irgendwie aber Artikel darüber geschrieben oder YouTube-Videos veröffentlicht. Ich weiß noch, ich habe damals einen Triathleten bei YouTube verfolgt, weil ich den ganz cool fand und weil der coole Videos gemacht hat und der hat dann Zone 2 Training gemacht, ein riesen Video und im Thumbnail stand Zone 2 und der ist geballert wie ein Irrer und ich so, das ist nicht Zone-2-Training. Der wusste einfach nicht, was Zone-2-Training ist und hat das dann gemacht. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, der trainiert nach einem 3-Zonen-Modell und seine Zone 2 war halt schon relativ intensiv.
Mhm.
Und das muss man halt wissen, dass wir von verschiedenen Begrifflichkeiten oft sprechen. Ja, und wenn jemand halt von Zone-2-Training spricht, dann geht es um ein 5-Zonen-Modell und Zone 1 ist halt wirklich sehr, sehr, sehr niedrige Herzfrequenz. Zone 2 ist schon ein bisschen intensiver und Zone 5 ist halt Max-Out. Aber wenn man das halt bedenkt, 2 von 5, weiß man, okay, es ist jetzt noch nicht richtig intensiv, sondern eigentlich relativ entspannt. Und da gibt es mehrere Beispiele, wo die Leute einfach von verschiedenen Begrifflichkeiten ausgehen und sich widersprechen und dann meinen, Expertise zu haben, obwohl sie eigentlich dann doch keine Expertise haben.
Ich finde das finde ich ein gutes Thema, weil das bringt mich dahin, wir haben, als wir mit Runner's World kamen, vor 35 Jahren, haben wir halt uns gegen den klassischen sportwissenschaftlichen Jargon entschieden, weil wir die Ersten waren, die Fitness-FreizeitläuferInnen ernst genommen haben und sich getraut haben, Trainingsempfehlungen zu machen. Hört sich heute krass an, Trainingsempfehlungen zu geben, Marathon zu laufen für Leute, die das eben nicht als Leistungssport machen. Und da waren die bekannten Begrifflichkeiten, die waren zu wissenschaftlich, haben wir damals gesagt. Und
war das damals schon GA1, GA2? Oder
das ist DDR-Sprech gewesen.
Ach, wirklich?
GA1, GA2.
Ach,
ja,
guck an.
Genau. Das
wissen damals, die meisten gar nicht, ne?
Nee, das wusste ich auch nicht. Genau. Also G1, Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2 sind so die unteren Bereiche.
Stand, okay. Das kommt genau.
Also das hat sich ja Leipzig schon durchgesetzt.
So okay. Ja, und wir haben damals gesagt, wir wollen Begrifflichkeiten schaffen, die jeder versteht. Langsamer Dauerlauf halt. Daher kommen die. Ich bin heute natürlich traurig, muss ich ja sein, weil ich sie mitentwickelt habe, dass sie dadurch, dass wir also viele Mitbewerber bekommen haben, Influencer und so weiter, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen unser Sprech getreten ist. Das finde ich schade, weil er ist eigentlich meines Erachtens sehr, sehr plausibel. Zügiger Dauerlauf, lockerer Dauerlauf, langsamer Dauerlauf. Und deswegen, ich penetriere den weiter, weil ich ihn treffend finde. Und er passt genau auf die 5 Zonen nämlich. Ja.
Genau.
Er passt auf die 5 Zonen. Ich mache es jetzt allerdings in Vorträgen oder in Workshops auch so, dass ich dahinter dann die anderen Begrifflichkeiten jetzt zu unseren auch noch benenne. Ja. Ne?
Aber was man schon feststellt, dass die Leute überall irgendwie irgendwas aufschnappen, relativ schnell und meinen dann zu wissen, worum es geht. Und wenn man dann mal wirklich im Gespräch mit ihnen ist, merkt man, okay, sie haben es doch nicht ganz durchblickt. Und das ist so mit Schwellentraining zum Beispiel, ne? Dann gibt's LT1, LT2 und die Schwelle bei 4 Millimol, 3 Millimol. Und alle machen irgendwie und reden über irgendwas, aber ja, es ist halt, dann bringen sie was durcheinander, es ist so ein bisschen verwirrend. Und das ist schon krass. Das ist Thema Schwellentraining ist ja auch einer der Trends der letzten Jahre, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die Leute das Laktatmessgerät dabei haben, ist dann auch so neben Thema Schuhe und Ernährung so der dritte große Baustein, der zu den Leistungen geführt hat und führt, die wir da so beobachten in der Spitze, dass die Leute halt dann doch nochmal anders trainieren als früher. In meiner Wahrnehmung weniger intensiv und dann trotzdem schneller laufen. Mag so ein bisschen widersprüchlich klingen für viele, aber es ist halt nicht unbedingt immer zielführend, sich bei jedem Training komplett abzuschießen. Das nehme ich aber doch oft wahr, auch von Leuten, die so aus dem Kraftsport kommen ins Laufen, das ist über High Rocks. Da habe ich tatsächlich auch direkt jemanden bei mir in der Trainingsgruppe, eine sehr gute Läuferin inzwischen, Kraftsportlerin. Die kennt es halt nicht anders, dass sie 6-7 Mal in der Woche ins Fitnessstudio geht und da Krafttraining macht. Und für die ist es halt auch völlig normal, 6-7 Mal die Woche ein Intervalltraining beim Laufen machen zu wollen. Die hatte einfach das Grundverständnis fürs Lauftraining nicht und dachte, okay, sie ballert sich ja auch 6-7 Mal die Woche im Gym weg, an der Langhantel, dann muss sie das auch beim Laufen machen, bis ich irgendwann mal sage, nee, wir machen das so ein bisschen anders und so. So richtig angekommen bin ich bei ihr immer noch nicht, aber es wird halt besser. Aber das sind halt ganz viele Leute, die so über andere Sportarten ins Laufen kamen und meinten, sie hatten haben so ihre Expertise. Und wollen das aufs Laufen übertragen, aber so funktioniert das halt nicht. Das geht dann nicht allzu lange gut.
Ich glaube, das schreit auch noch mal nach einer eigenen Podcast-Folge. Trainingskonzepte.
Oh ja, hat man bestimmt.
Das ist aber tatsächlich so ein typisches Runner's World-Thema, ne? Also da dann zu differenzieren und zu schauen, welche Trainingsform ist für welche Zielgruppe richtig, ne? Denn auch da jetzt, da schließt sich der Kreis wieder, gerade mit Sebastian Save jetzt und den Kenianern oder auch Äthiopiern, die trainieren tatsächlich auch nochmal neu oder da haben sich ja auch neue Ideen im Training dazu entwickelt. Und die sind tatsächlich nicht alle kopierbar, also schon gar nicht für einen Hobbyläufer, für einen Einsteiger, ne? Also so wenig, wie das deren Material ist, also deren 97 Gramm Schuhe oder wie das deren Ernährung ist, die beim Marathon da haben, aber eben auch die Trainingsform. Das ist dann tatsächlich, glaube ich, so ein typisches Runner's World-Thema, dass die Trainingsform lassen sich eben nicht 1:1 übersetzen.
Und vieles dann halt doch, also ne,
die Ideen
das,
ja, ne?
Genau, also dass das mehrheitliche ruhig genau, sein soll. Ne? Das hat sich ja, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Du machst die meisten Läufe entspannt und ab und an mal intensiv. Ne? Das ist ja, das machen die Profis auch, natürlich in anderen Ausprägungen hier und da, aber das ist ja eigentlich, es hat sich ganz, ganz viel geändert und dann irgendwie doch am Ende gar nicht so viel.
Am Ende ist es der eine Schritt vor dem anderen.
Ja. Dann doch.
Auch in 7 Jahren noch.
Wir werden es rausfinden.
Der eine Podcast nach dem anderen.
So ist es. Martin fragte eben schon quasi nach einer Pause. Ich glaube, du willst laufen gehen wahrscheinlich. Ich brauchst du gar keine Pause. So, das war jetzt ein Rückblick auf die letzten 7 Jahre und ein bisschen weiter und ein kleiner Rundumschlag. Ganz, ganz viel. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Machen wir unseren eigenen Backyard-Ultra einfach?
Oh Gott.
Eine schlechte Idee.
Die Begeisterung ist groß.
Ich überlege gerade, man müsste irgendwo an der Alster eine Abkürzung finden, damit, weil die Alsterrunde sind 7,5. Wenn man irgendwo eine Brücke drüber bauen würde, das ließe sich doch einrichten. Ich frage mal beim Bürgermeister nach. Urs, du hast den doch im Handy da eingespeichert.
Ich frage mal den Sportsenat, Herrn Grote, der macht das bestimmt.
Ja, im Zuge der Olympiabewerbung ist alles möglich. Ja. Finde ich gut.
Soll ich das rausschneiden? Mal sehen.
Nee, das lassen wir drin.
Nein, bleibt alles drin.
Aber das war keine ernst gemeinte Frage, oder, Ela?
So halb.
Möchtest du gerne, Ela?
Ich bin für halb ernst gemeinte Fragen immer zu haben.
Gleich wächst da eine Idee.
Ja, möglich.
Ich glaube, in Hamburg gibt es schon Backyard Ultra, so einen kleinen auf jeden Fall. Größeren glaube ich nicht.
Ja, perfekt, dann haben wir eine Lücke gefunden.
Und hier organisiert. Ja.
Und dass Ela sich mit der Idee beschäftigt, zeigt, dass sie schon wieder gut erholt ist vom Hamburg-Marathon.
Das denke ich auch. Ich war auch schon wieder laufen. So, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Bestimmt.
Ganz bestimmt.
Ganz bestimmt.
Etwas, an das ihr jetzt noch denkt und es loswerden möchtet.
Also ich habe es ja vergessen.
Also ich glaube, eine Sonderfolge müssen wir noch machen zu der Entwicklung bei den Uhren. Also da hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr viel getan. Dass aber
du
das
mein
würde
Thema
jetzt
ansprechen
ja,
musst.
ich lese immer deine Testberichte Korrektur von daher.
Ja, und natürlich zu den...
Da hat sich so viel getan, aber ich glaube, das sprengt vielleicht den Rahmen dieser Folge.
Ja, die Uhr ist auch schon abgelaufen und Martin will ja laufen gehen.
Und Laufschuhe haben wir auch nicht, aber in der Spitze besprochen, aber was sich da so in den letzten 7 Jahren getan hat in der Breite, also wie viel besser das alles geworden ist. Und wir haben es woanders auch schon mal angesprochen, dass die Schuhe tatsächlich im Durchschnitt um 100 Gramm leichter geworden sind.
Und um 100 Euro teurer.
Das Oder ist mehr. Ja egal.
Also die nächsten 2 Folgen sind gesetzt, ne?
Ja.
Die nächsten 2 oder die nächsten 200?
Also die nächsten 200 Folgen machen wir, aber die nächsten 2 Themen, da haben sich ja Urs und Henning hier schon aufgedrängt.
Die sind aber leider schon im Kasten.
Ja, okay.
Das muss ich jetzt spoilern. Es sind andere Themen. Aber irgendwann werden dann auch diese nochmal drankommen.
Machen wir.
Okay. Dann haben wir es für heute auch im Kasten, glaube ich.
Martin, du kannst jetzt laufen gehen.
Juhu.
Intervalle.
Auf zu den täglichen Intervallen.
Martin macht jetzt Zone 2 an der Schwelle. Mit Laktatmessung.
Zyklusbasiert.
Mit Carbon-Schuh.
Hast du deine Gels dabei?
Ja.
In diesem Sinne, viel Spaß und vielen Dank euch. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zur Folge 201.
Tschüss.
In 2 Wochen. Tschüss.
Viel Spaß beim Laufen.